Chemie ist nicht Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
Chemie, das ist wie eine Sucht.
Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch, zehnmal deutscher Meister.
Der Kloppi, weit nach vorne, auf Uri, gewinnt das Kopfballduell zu Druschki, der kann ihn mal noch schießen, Tor!
Zum 64. Mal kommen wir heute hier zusammen und kredenzen euch das chemische Element. Yeah! Doch wirklich zu feiern ist uns nicht zumute, denn auch die zweite Partie der jungen Saison der Regionalliga Nordost geht für die BSG Chemie verloren. Wir blicken zurück auf eine bittere Heimpleite gegen die VSG Altklinike und schauen nach vorn auf das Schicksalsspiel in Luckenwalde. Wir, das sind Bastian.
Hallo, trotzdem gut gelaunt.
Und Nils.
Wunderschönen guten Abend.
Mein Name ist Jonas und natürlich gucken wir auch über die Liga und starten mit den News. Das sind diese Woche gar nicht so viele. Wir starten aber mit etwas Positivem, denn 2230 Dauerkarten wurden verkauft für die BSG Chemie. Das ist natürlich ein Rekord, den wir schon lange abgesehen haben. Und was ganz cool ist, der Verein hat auch nochmal veröffentlicht. 148 davon sind die ominösen Kinderkarten für 19,64 Euro. Also wenn wir die abziehen, sind wir bei 2082 Dauerkarten.
Auf jeden Fall mehr, als wir zählen können. Super.
Ja. Apropos, also ja, Gott.
Schon krass. Ja, also ja, muss man sagen. Ja. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, auch nicht. Apropos Kinderdauerkarten. Wir haben 12 Kinderdauerkarten gekauft und die an Tüpfelhausen gegeben. Und,
also wir als chemisches Element, genau, Jonas. Also
nicht wir als
Getreide. Nicht wir, aber VertreterInnen, Vertreter des chemischen Elements haben.
Genau. Und wenn ihr Ideen habt, wie man die quasi auch noch ans Kind bringen kann, dann meldet euch gerne bei Tüpfelhausen, verlinken das. Und bedanken uns auf jeden Fall gerne, also sehr dafür, dass Christoph und Co. das in die Hand nehmen und Kindern die Möglichkeit geben, den Alfred-Kontos-Sportpark zu besuchen, weiterhin kostenfrei, eine kleine Anzahl. Kommen wir zu einer anderen News, die ein bisschen mehr Brisanz in sich trägt. Denn es wurden wieder Kugeln heiß gemacht und der Sächsische Fußballverband hat gelost. Und wie es aber auch eigentlich schon zu erwarten war in Anbetracht der aktuellen Konstellation im sächsischen Fußball mit den ganzen großen Namen, die da in der Verlosung waren, wird es wohl schon recht schnell ein sehr brisantes Duell geben können im Sachsenpokal. Nils, erklär doch mal, was passieren muss.
Also wir spielen in der zweiten Pokalrunde beim VfB Schönheck im wunderschönen Vogtland. Gespielt wird da am 4. oder 5. September. Ebenfalls ohne 2 spielt der SC Borea Dresden gegen den Ortsrivalen und die jeweiligen Sieger aus diesen beiden Partien spielen dann am 24. oder 25. September gegeneinander. Die BSG Chemie hat da Heimrecht, falls es zu einem Derby kommen sollte. Und das werden dann sehr wahrscheinlich 4 harte Wochen, weil um dieses Derby drumherum ist noch das nächste Derby, das Liga-Derby und noch das Spiel beim Chemnitzer FC und das Heimspiel gegen Karl Zeiss Jena.
War das letztes Jahr auch schon so, dass die zweite und dritte Runde zusammengelost haben?
Ich glaube nicht, aber ich glaube nicht, ne? Schon so lange her.
Ja, auf jeden Fall interessant. Es könnten sehr heiße Wochen werden in einem sowieso schon krassen Spielplan über mehrere Wochen hinweg. Ja, aber erstmal Schönegg schlagen und wo liegt Schönegg eigentlich? Machen wir uns wieder lächerlich mit Geografiekenntnissen?
Hast du nicht zugehört? Südlich, ja. Hast noch du weiter südlich von Auerbach. Also es ist wirklich, man kann es direkt mit einer Tankfüllung kombinieren in Tschechien. Es ist nicht weit.
Okay. Gut. So viel dazu. Können wir jetzt auch nicht weiter zu viel sagen, außer
spannend. Es gibt jetzt erstmal eine Pokalrunde zu spielen.
Genau, es gibt eine Pokalrunde zu spielen für beide und Endstation Borea klingt ja auch ganz gut. Und wo spielt Borea? In Dresden? Kann man schon mal gucken, was das für ein Ground wäre. Was ist das eine? Das ist wahrscheinlich sowieso umziehen, wenn wir kommen, ne?
Ja, ich glaube, das wird nichts.
Na gut, wir werden sehen. Eine Neuigkeit gibt es quasi noch, also eine Neuigkeit, aber das ist eine würde ich jetzt schon vorne ranstellen wollen, bevor wir gleich auf das Spiel zu sprechen kommen. Denn wir sprechen gleich über das 200. Spiel von Manuel Weyer im Trikot der BSG Chemie. Ein ziemlicher Meilenstein, für den er auch vor dem Spiel oder danach, wie war da irgendwie, hat auch noch was bekommen.
In der Halbzeit.
In der Halbzeit wurde er gewürdigt. Ja, Glückwunsch, Manuel Weyer. Danke für 200 Spiele in Grün-Weiß. Gerne mehr davon. Gerne aber auch andere Spiele als das am Samstag um 13 Uhr.
Aber Jonas, bevor wir darauf zu sprechen kommen, muss ich noch einmal ganz kurz einen Rückgriff auf die vergangene Folge machen, denn wer da aufmerksam zugehört hat, es gab den einen oder anderen, dem ist da auch ein kleiner Fehler aufgefallen, der in einem Wortbeitrag von mir war. Und
das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Und ich habe dann natürlich total geschwitzt und bin ganz nervös geworden, weil das war dann auch wieder ein bisschen peinlich. Aber ich habe festgestellt, mich trifft keine Schuld. Jetzt erkläre ich, worum es geht. Mein Medientipp beim letzten Mal war ein Interview mit Andreas Rettig beim Neuen Deutschland. Und ich bleib dabei super spannend und kann man nochmal, muss man sich unbedingt mal durchlesen. Aber die ND-Redaktion hat einen kleinen Fehler gemacht, nämlich Rettig da als Geschäftsführer von Viktoria Köln bezeichnet. Das ist schon seit einigen Monaten nicht mehr so. Ich habe es auch gesagt beim letzten Mal. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, auch egal. Also eigentlich war das ein Interview quasi mit einem Ex-Geschäftsführer von Viktoria Köln. So viel nur der Vollständigkeit halber. Fehler hat das Neue Deutschland gemacht.
Mir ist aber auch nicht aufgefallen, aber ich habe es, dass er da weggegangen ist.
Du hörst mir halt auch nicht zu. Ne? Also,
es war
wenn spät, ich dann einmal anfange, dann... Ja. Wird hier auf Durchzug geschaltet. Ist okay. Dann, aber zum Glück haben wir ja Hörerinnen und Hörer.
Genau. Danke dafür. Und ich glaube, die sitzen auch wahrscheinlich nur da mit einem Zettel und Stift und checken alles gegen und dann halt einfach mal hier, also vielleicht auch einen Namen erwähnen und mal hier Namen sich erwähnen, wer dich korrigiert hat. Oder waren es so viele, dass es sich gar nicht lohnt.
Das war Mathis. Liebe Grüße.
Ha, da ist er wieder. Gut. Ja, dann danke Mathis für die Korrektur. Gerne mehr davon. Also vor allem, wenn es Bastian betrifft.
Ist okay, ich stehe da drüber.
Ja. Das Spiel am Samstag. Ja, fangen wir wieder an mit Aufstellung und ich will jetzt nicht so schön wie das letzte Mal hier den ganzen Spielverlauf aufgeschrieben, weil ich es mir auch eigentlich gerne schnell vergessen wollen würde. Aber wir fangen trotzdem mal damit an, dass die Aufstellung, die der Kicker hier hat, auf jeden Fall falsch ist. Denn es gab auf jeden Fall eine Viererkette mit Horschig und Harand in der Mitte und Wendt und Brückmann auf den Außen und Surek auf der linken Seite vor Wendt und auf der rechten Seite eher Mast, glaube ich, oder Jeppe, die habe ich ein bisschen getauscht, wie da vorne, wie das immer so ist. Im Sturmzentrum Eschel, nee, Quatsch, Meda war auf der einen Seite. Was soll ich jetzt hier? Hier müssen wir gleich korrigieren. Also Meda vor Brückmann, meine ich, und dann davor, ja, eine Dreier, ja, dieses Mal ist es schwierig zu erzählen. mit Kanter auf der 6 eher und Mast und Jepel, die da so auf den 10er-Positionen Achterraum besetzt haben. Und ganz vorne Manasseh Eschel als Stoßstürmer. Ja, und der hat dann auch das erste Tor gemacht, über das wir reden müssen. Außer natürlich gibt es noch Anmerkungen von euch zur Aufstellung. Hat euch das überrascht? Gab es irgendeine Überraschung? War da jetzt auch nicht so viel anders aus im Vergleich zu Babelsberg, außer Jeppel, der reingerutscht ist, für
Mauer.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, Jeppel hatte auch die erste Chance und war auch bei dem Tor beteiligt. Aber wir können auch gerne noch über die Aufstellung reden. Oder wollen wir auch darüber reden, wie das war, mal wieder im AKS zu stehen. Ich weiß nicht, wie wir anfangen. Also, wollen wir was hinten raus, Moment raus, oder? Drumherum.
Ja, passt besser.
Gut. Dann bleiben wir erstmal beim Sportlichen. Anmerkungen zur Aufstellung von den Nils?
Ja, es gab halt nur eine Änderung. Das war so vielleicht zu erwarten, dass es auf jeden Fall Änderungen geben wird. Vielleicht hätte man die eher in der Defensive erwartet bei 4 Gegentoren in Babelsberg. Andererseits, was willst du da auch großartig umstellen? Personell gesehen und von der Qualität her ist das eigentlich eine astreine Viererkette. Und eigentlich muss man auch sagen, wie in Babelsberg haben wir eigentlich die meiste Zeit des Spiels mindestens gut mitgehalten. Trotzdem die schlechtere Mannschaft, muss man natürlich auch so ehrlich sagen. Gerade technisch, das ist ganz klar, gegen einen Kliniker, wenn dann auch ein deutscher Cigerci reinkommt. Aber ich finde trotzdem, dass die Jungs das wieder sehr gut gemacht haben und auch wenn dann letztendlich wieder keine Punkte dastehen, sieht das trotzdem ganz gut aus. Zumindest phasenweise.
Ja, können wir gleich nochmal drauf kommen. Also, er ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen wie gegen Babelsberg, aber Anton Kanter auf der 6 finde ich immer noch ein gewagtes Experiment. Alex Buri kam dann erst in der 70. Minute, wahrscheinlich immer noch Trainingsrückstand nach seiner Erkrankung, deswegen ja nicht von Anfang an, aber ja, das hat mich immer noch, also ja, was heißt überrascht, war die Frage, ne, ist er fit, ist er nicht fit. Und dann den Wechsel, für wen er gekommen ist, später schwierig, kann man da mal drauf kommen. Ja, aber weiß ich, Bastian, hast du irgendwie was, also ich meine, du hast ja jetzt nur gehört und dann die Highlights gesehen, meine ich, oder?
Genau, ja, und ich habe jetzt auch nichts hinzuzufügen. Sicherlich ist es klar, dass man nach einem Spiel nicht alles umwirft. Und ich finde es schon interessant, dass wir quasi jetzt mit einem 4-1-4-1 spielen, sicherlich auch verletzungsbedingt aktuell. Und ja, habe da ansonsten nicht so viel dazu zu sagen, außer dass ja das Spiel ja jetzt trotzdem deutlich anders war als in Babelsberg.
Ja, das würde ich vor allem auch mit Dennis Jeppel auch begründen, denn er hat mir auf jeden Fall besser gefallen als Timo Mauer in Babelsberg. Und weil wir haben nämlich auch, also so ein klares 4-1-4-1 fand ich es dann gar nicht, weil es nämlich auch öfter mal Situationen gab, in dem, also Jeppel da doch sein, also das, was er halt kann, gemacht hat und in den Strafraum gezogen ist, einen guten Abschluss hatte, glaube ich, und dann halt die Situation kam mit dem Elfmeter. Wenn wir schon so weit vorgehen wollen, ich weiß, ich habe vorher noch irgendwie großartig was zu notieren, ist im Nachhinein, also es gab in der ersten Halbzeit, glaube ich, ein paar Situationen, aber das hat immer so, also für Highlights hat es nicht gereicht bei Ostsport. Und auch für mich in Erinnerung sind da nicht so viele Szenen geblieben.
Es wurden so zwei, drei Szenen oder ein, zwei Szenen von Chemie gezeigt gleich zu Beginn, die mich eigentlich überrascht haben oder beziehungsweise wo man sagt so, okay, sieht ja ganz couragiert aus, der Beginn. Mich ein bisschen an Babelsberg erinnert, wo wir recht mutig waren, gerade in den ersten Minuten. Aber das kann natürlich immer auch verzerren.
Ja, der Beginn war auf jeden Fall nicht schlecht. Also er war nicht so gut wie Babelsberg, fand ich. Also Babelsberg war wirklich ein starker Beginn. War jetzt zu Hause auf jeden Fall ein bisschen passiver und nicht so viele klare Aktionen nach vorne, wenn ich mich richtig erinnere. Und hab da halt irgendwie, also es war kein Hurra-Fußball, es war halt ein sehr kontrolliertes Spiel von beiden Mannschaften und wir hatten halt so die Umschaltmomente, die aber auch nicht immer so gut gespielt waren. Und klar, das ist für die Highlights immer ganz cool, wenn halt irgendwie dann jemand ein Jeppel aus dem mit viel Raum vor sich angespielt wird. Aber wirklich zwingend war das nicht, meiner Meinung nach.
Mir ist auch wieder nur von den, Entschuldigung, Nils, bevor du gleich kannst, aber mir ist auch nur von den gezeigten Chancen aufgefallen, dass Alt-Klinike versucht hat, offenbar, zumindest in den Szenen, recht schnell zum Abschluss zu kommen oder beziehungsweise auch mal von außerhalb des Strafraums zu schießen. Da gab es auch so zwei, drei Szenen, ich glaube von Usan oder so, oder wer war denn das? Ja, egal, wer es jetzt auch war. Das ist mir aufgefallen. Ja,
Nils. Das lernt man auch schon in der Kreisklasse, dass wenn du abschließt, kann der Gegner nicht kontern. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Gedanke. Und so, vor allem, die können ja auch schießen. Ich meine, dieser Pfostentreffer, der...
Absolut, ja.
Hui.
Absolut.
Jetzt Nils.
Ja, also ich möchte jetzt wieder nicht zu sehr weit vorweggreifen, aber gerade nach dem Führungstor hatten wir oft Glück, dass wir nicht den Ausgleich kassiert haben, wie da im Pfostentreffer beispielsweise oder die ein oder andere haarige Aktion oder in der zweiten Halbzeit das Ding von Benjamin Bellot, was er noch irgendwie, wie auch immer, von der Linie kratzt. Ja, also ich finde, Alt-Klinike ist wirklich nochmal ein bisschen besser als Babelsberg einzustufen. Allein von der Körperlichkeit, von der Physis her, auch von der Dynamik. Also die haben halt nicht drei 80-jährige Stürmer im Sturm stehen. Und ja, also wir haben halt wirklich jetzt zum Auftakt zwei sehr, sehr gute Mannschaften gehabt.
Du hast den 88er jetzt liegen lassen, ne?
Ja, stimmt. Schwach.
Nils will das jetzt hier schon zusammenbinden und abbinden, aber Jonas war noch nie mal beim Führungstor. Also vielleicht nicht ganz so schnell.
Ja. Ich wollte es doch nicht abbinden. Das ist Jonas' Job.
Danke. Nee, aber ja, es war kein schlechtes Spiel. Also wir waren auch, wir können jetzt ganz zum Führungstor kommen. Natürlich ist das ein Elfmeter, den man selbst mit einer ganz, ganz grün-weißen Brille jetzt nicht geben muss.
Echt schräg, was der da gesehen hat, ja. Also, keine Ahnung. Für mich ganz klar kein Elfer. Und das kann man ja auch mal sagen, weil grün-weiße Brille hin oder her, weiß ich nicht. Also, was der da gesehen hat, völlig unklar. Und man muss sich ja auch nicht aufregen. Oder man regt sich ja auch oft auf, wenn man irgendwas nicht bekommt oder so. Hier war es ein absolutes Geschenk, kurz vor der Halbzeit gegen ein Top-Team, wo du in die Führung gehen kannst und das dann auch machst. Also in dem Fall danke dafür, auch wenn es nichts gebracht hat.
Ich fand es auf jeden Fall auch interessant zu beobachten, so ist bei den Highlights aufgefallen. Dennis Jeppel, glaube ich, hat jetzt auch gesagt, so, ey, ich habe ihn jetzt rausgeholt und auch vielleicht ein bisschen dreckig, wie ich da hingefallen bin. Ich würde ihn jetzt auch gerne schießen und ich stelle halt immer so, nee, und wie er den dann reinmacht, ne? Das ist, das war, kann man mal so schießen.
Abgezockt.
Ja. Der war auch brutal gut. Ich glaube, das hat mich so, also war auch gleich das gleiche Tor und auch die gleiche Ecke und der gleiche Winkel, ne, mit Anton Kanter gegen Zwickau. Das Ding so rigoros reingeschweißt. Und wir gehen mit 1-0. Machen kurz vor der Pause wieder ein Tor. Hey. Und gehen mit dem psychologischen Vorteil im ersten Heimspiel in die Pause. Und ja, kommen danach eigentlich ja, nur noch wenig ins Spiel. Auch wenn ich dann der endgültige Verlauf des Spiels natürlich sehr unglücklich war. Aber habt ihr noch was zur ersten Halbzeit?
Ich fällt gerade nichts weiter ein.
Denn in der zweiten Halbzeit, also fand ich dann auch im Nachhinein, dass der Herr Hertel hat dann auch irgendwie so von einem total überlegenen, verdienten, abgezockten, bla bla bla, Sieg und so gesprochen. Das habe ich nicht so gesehen.
Meinst du Herrn Heine?
Heine, habe ich Hertel gesagt, Herr Hertel
ist ja. von also überlegen. Carsten Heine, den Trainer von
ja, Volkssport. Ja. Ja, die heißen alle gleich, sind alle gleich ausreden, alle gleich. Ja.
Ja, ich fand das auch bemerkenswert, weil ich habe es mir rausgeschrieben sogar. Er hat gemeint, total dominant und total überlegen. Mhm. Fand ich interessant. Haben die Bilder jetzt so auch nicht hergegeben, aber wie war da, was das betrifft, der Eindruck im Stadion?
Also, ich habe auch die Statistiken mir vom Ostsport mal wieder rauskopiert. Natürlich, ja, war als Klinik in allen Sachen überlegen. Also 60% Ballbesitz, was jetzt aber auch nicht so viel gegen uns ist im Vergleich zur letzten Saison. Ne? Haben 7 Mal aufs Tor geschossen im Vergleich zu 3 Schüssen von uns. Also hat auch nicht viel Babelsberg, wo die 4 Mal aufs Tor schießen, 4 sind drin, sondern ja, immerhin schon mehrmals aufs Tor geschossen. Hatten mehr Ecken, mehr Freistöße, mehr Zweikämpfe gewonnen. So, also das ist, wenn man Statistiken guckt, ja, und sie waren, also müssen wir uns nicht vormachen, wie jetzt gesagt, die waren halt einfach bessere Team, sowohl technisch als auch auf allen anderen Ebenen. Und dann bringen sie halt einfach irgendwie in der 60. Minute einen Spieler, der Zweitliga erfahren ist und noch keine 30, der uns da dann in 2 Situationen auseinanderspielt. Also das 1-1, was Chigachi da, wie der das vorbereitet, was er da macht, wie die Bewegung ist, wie er läuft, den Ball abgibt, richtig in den Strafraum reinzieht, dann nochmal abstoppt, sich nach hinten orientiert, in den Rückraum legt und dann ja, eiskalter Abschluss. Ich meine, wir hätten auch vorher noch sicherlich ein Tor kassieren können oder 2. Ja, war halt spielerisch eine ganz andere Kiste, als er noch reinkam. Und wenn du halt ja, so einen Spieler irgendwie bringen kannst, ja, da können wir als BSG Chemie nicht so viel machen, meine Meinung. Also, das war halt so der Gamechanger. Wie gesagt, vorher waren sie auch gut, aber Chigachi hat einfach den Unterschied gemacht und quasi sagen auch uns nicht nur die 3 Punkte, also nicht nur, also alles weggenommen, was von einem doch okayen Spiel gegen ein Top-Team der Liga mit Glück hätte drin sein können. Also 1 Punkt. Wäre natürlich geiler gewesen als kein Punkt. Weil es war halt einfach dann meiner Meinung nach nicht mehr drin. Jetzt habe ich ganz lange geredet. Gib mal Bastian ab, der jetzt wahrscheinlich noch länger redet.
Nein. Bevor Chigachi kam und den Sieg eintütete, gab es auch noch ein paar bemerkenswerte Szenen. Zum Beispiel mit etwas Glück hätte ja Chemie durchaus auch, das wäre sehr glücklich gewesen, 2-0 in Führung gehen können. Es gab diesen Kopfball nach Eckball den Kopfball von Harand, der auf der Linie geklärt wird. Sieht nicht super gefährlich aus, aber der Torhüter ist geschlagen und er senkt sich ins lange Eck und da steht halt einer von der Klinik und holt ihn noch raus. Also eigentlich kann es da 2-0 stehen. Ich erwähne das auch deshalb, weil das so ein bisschen einzahlt auf die von uns vorher oder zumindest von mir, ich weiß nicht, wer sie noch aufgestellt hat, die These, dass wir bei unseren Standards stärker sind, allein schon durch diese neue Lufthoheit, die wir haben. Ja. Und durchaus gefährlicher Kopfball. Und das andere, Nils hat es schon angesprochen, ich will es aber auch unbedingt nochmal sagen, weil diese Wahnsinnstat von Benjamin Bellot bei dem Freistoß, ich glaube von Büch, weiß ich jetzt nicht, wer den geschossen hat, ist auch egal, der war schon richtig sehr gut geschossen, muss man ganz ehrlich sagen. Der kratzt den noch raus, greift über, kratzt den raus oder lenkt den an die Latte. Und dann hat er natürlich viel Glück, dass sich Alkinike da so ein bisschen tölpelhaft anstellt und völlig überrascht ist, dass der den noch rausgeholt hat, dass sie dann nicht in der Lage sind, eigentlich aus guten Positionen den Nachschuss reinzumachen, also weil sie nicht richtig an den Ball kommen. Sieht auch ein bisschen Slapstick-mäßig aus, aber es ist eine großartige Tat, wirklich, also Wahnsinn. Da sieht man mal, was ein guter Torhüter wert sein kann.
Ja. Ich würde noch kurz vielleicht, oder gut, Nils würde gleich wieder ganz zu Ende greifen, deswegen stelle ich mal vielleicht eine Frage. Es gab halt nach dem 1:1-Ausgleich noch zwei Wechsel. Burikan für Eschel und Mauer für Jeppel. Wie hast du Timo Mauer gesehen, Nils?
Ein wenig. Also ich kann mich nicht wirklich an gelungene Aktionen erinnern. Ich glaube, er hat kurz vor Schluss nochmal die Ecke, die dann zum Weiher-Kopfball geführt hat, rausgeholt mit einer Aktion. Aber ansonsten war wahrscheinlich auch das der Grund, warum nicht mal einfach angespielt hat, weil einfach Dennis Jeppel körperlich ein bisschen stabiler ist als er. Deswegen einfach von der Physis her Miro ihn nicht unbedingt in der ersten Elf gesehen hat, in der Klinik. Und das hat sich dann auch irgendwie gezeigt, dass er da halt nicht viel sich durchsetzen konnte.
Ja, also, das war jetzt eine Suggestivfrage. Ich hätte genauso gesehen, dass ich, ich glaube, es ist auch mittlerweile auch, habe ich das öfter mal raushängen lassen, dass ich kein so großer Timo Mauer-Fan bin. Also, aber gut, ich meine, vielleicht war Jeppe auch platt. Genau, dass man halt nach dem Ausgleich halt, Shell vielleicht war er auch platt rausnimmt und dann den Buri bringt und dann im Endeffekt quasi sagen, statt dem Zielspieler Eschel, der auch wieder unglaublich viele Bälle festgemacht hat, unglaublich viele Zweikämpfe gewonnen hat, eine unglaubliche Präsenz mitbringt, Timo Mauer reinstellt, da vorne, das hat, naja, also wir hatten danach, klar, wir hatten noch so ein paar Standards, also Philipp Harand hat auch wieder einen ganz guten Freistoß geschossen, generell die Torgefahr, die er mitbringt, bisher halt noch glücklos, aber das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Unterschied. Also ich glaube, der hat jetzt schon nach zwei Spielen mehr Torgefahr mitgebracht als unsere Innenverteidiger in der ganzen letzten Saison, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu
wollen. Definitiv würde ich unterschreiben, ja. Also was jetzt nicht gegen die anderen spricht, sondern eher sehr für ihn, denke ich, dass er auch Abschlüsse sucht.
Ja, doch, dieser Freistoß war also so mit dem, letzte Woche glaube ich schon gesagt, ne, dieses, wie Snaldo früher gemacht hat. Diverse andere große Innenverteidiger. Ja, und genau, aber viel war da halt vorne nicht mehr, vor allem auch spielerisch nicht mehr gelöst und dann halt immer wieder unter Druck geraten. War halt schade, aber genau, ich weiß halt auch nicht, wie es aussieht, also wie der Krankenstand jetzt in der Mannschaft ist, wie der Trainingsrückstand auch für den Einzelnen vielleicht ist. Wer da noch im Urlaub war und jetzt irgendwie noch zurückkommt und deswegen will ich die Wechsel jetzt nicht einfach irgendwie. Ich will den Trainer jetzt nicht dafür kritisieren, mein Gott, aber weil ich die Hintergründe nicht alle kenne. Aber ja, es hat auf jeden Fall dann schon im Spiel nicht gut getan, was dann nach dem 1-1 passiert ist. Und dann fällt halt das 2-1 nach wieder einer total guten Einzelaktion von Cigacci und ja, was durch. Also kam halt noch diese Chance von Weyer und die war ja auch eigentlich jetzt nicht unglaublich gut herausgespielt, sondern irgendwie, ich glaube, der kam ja vom Pfosten oder vom Torwart, irgendwie quasi sagen, wird er angeschossen und wäre halt total geil gewesen, wenn man nur Weyer dann das 2-2 in seinem 200. Spiel kurz vor Schluss macht, aber geht der Zentimeter am Tor vorbei. Und das Ding ist durch.
Christian? Noch, wo wir gerade beim Thema Auswechslung waren, da gibt es ja auch jetzt schon so ein kleines Muster. Weiß ich nicht, ob ich jetzt schon zu viel reininterpretiere, aber Eschel geht gefühlt wieder relativ früh raus. Also es ist gar nicht so früh, aber ich glaube immer eine Viertelstunde vor Schluss oder so. Wo man dann immer erstmal denkt, okay, jetzt ist natürlich so, also jetzt verändert sich natürlich das Spiel, ja, weil solange er mitspielt, so auf seiner Position und wie das interpretiert wird, wie er angespielt wird und wie er dann auch seine Rolle da spielt, ist natürlich ein sehr spezielles Spiel, was wir vorher nicht hatten. Und das ist immer, ja, das war schon in Babelsberg so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, schade, dass er jetzt rausgeht, wird auch seine Gründe haben, aber das ist mir aufgefallen, dass das eine das andere ist. Wir haben das, glaube ich, noch gar nicht gewürdigt oder haben wir es gewürdigt, aber egal. Zum zweiten Mal in Folge ist Max Kester eingewechselt worden mit einem Kurzeinsatz. Also Max Kester ist wieder da. Haben wir es beim letzten Mal besprochen? Ich kann mich gar nicht erinnern. Aber vielleicht, ja, das ist dann untergegangen beim letzten Mal. Ja, eigentlich schön. Ihr könnt vielleicht auch sagen, wie ihr es wahrgenommen habt, ob ihr überhaupt was wahrgenommen habt oder ob ihr, ach, Max Kester war auch dabei.
Das ist ja Lügen. Also ich habe ihn jetzt nicht wahrgenommen. Und das war halt in der letzten, also kam jetzt die letzten 10 Minuten und da gab es halt nach vorne kaum ausgespielte Aktionen mehr, soweit ich mich erinnere. Und ja,
Für ihn persönlich ist das sicherlich eine krasse Geschichte, nach der langen Zeit, also nach fast 2 Jahren wieder zurück auf dem Fußballplatz zu sein und dann bei der ersten auch mitspielen zu können. Das ist schon Wahnsinn, denke ich. Und ja, deshalb alles Gute.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, was ich meine, nach dem Pokal-Halbfinale, also Stadtpokal-Halbfinale, ich habe auch gemeint, dass ich das erste Mal wieder spielen habe sehen und Nils lacht schon. Also das sah auf jeden Fall noch ganz weit weg von der ersten aus und dass er jetzt wieder eine Rolle spielt, ist auf jeden Fall cool. Hast du was wahrgenommen von ihm, Nils, bei dem Spiel jetzt?
Ich musste gerade auch nachdenken, ich habe nur noch die Einwechslung im Kopf, wie er aufs Feld gegangen ist und danach eigentlich auch nichts mehr. Aber ich wünsche ihm natürlich auch alles Gute und freue mich, dass er wieder dabei ist.
Das unterschreibe ich zu 100%. Ja. Hast du noch was zu dem Spiel, Bastian? Du guckst schon wieder so offenen Augen.
Ich würde jetzt gerne mit Nils so ein erstes Fazit ziehen. Nils hat ja schon angefangen.
Dann mache.
Aber ja, ich denke so, gegen Al-Kinike kannst du halt verlieren, kannst du überall verlieren, immer und überall, zu Hause, auswärts, wie auch immer. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich war schon enttäuscht, dass wir vom Spielverlauf her das wieder einmal hergegeben haben, unglücklich, weil recht spät der Ausgleich überhaupt gefallen ist, also in der Schlussviertelstunde, und dann noch kurz vor Schluss das 1-2 hinzunehmen. Und der Witz war, ich spazierte da gerade auf meinem Mittagsspaziergang, hörte Fünfeck FM und dachte mir, kurz bevor das 1-1 fiel, dachte ich mir, okay, wir führen jetzt hier immer noch gegen Alt-Klinike. Also wenn du mir jetzt sagst, es geht 1-1 aus, würde ich das sofort kaufen. Und eine halbe Minute später fiel das 1-1. Ja, und dann ist es eigentlich so, wenn du nur so nah dran bist, dann würdest du ja eigentlich wenigstens den Punkt mitnehmen. Das hat mich schon ein bisschen ernüchtert, weil sicherlich wäre auch ein Sieg irgendwie drin gewesen, der wäre schmutzig gewesen und so weiter, aber es ist ja auch egal. Das ist ein ekliger Gegner und die sind gut besetzt, die sind individuell besser besetzt, alles in Ordnung. Und man kann sich jetzt darüber streiten, wie gut die sind, ob die sehr, 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 sehr gut sind oder sehr, sehr, sehr gut. Aber ja, ich war erstmal ein bisschen down und ja, so ist es.
Du weitermachen, Nils, oder soll ich kurz was einschmeißen?
Man kann sagen, Al-Kinike kommt jetzt.
Wer hat das gesagt, die sind dieses Jahr dran? Warst du das, oder?
Also ich habe vor einem Jahr gesagt.
Ja, aber ich glaube, dieses Jahr hat das irgendwer auch noch von uns gesagt. Was, Lochi? Oder irgendwer hat gemeint, dass die... Oder
Max, Lochi meint ja, dass der BFC aufsteigt.
Meister wird.
Meister. Aber dazu kommen wir später noch. Ja, aber... Jonas, wir haben schon mal andiskutiert. Ich denke nicht, dass Al-Kinike jetzt stärker ist als im vergangenen Jahr. Das glaube ich wirklich nicht. Wenn dann, sie haben auch viele qualitativ hochwertige Abgänge gehabt, zum Beispiel Derflinger oder so. Das sind echt gute Spieler. Der ist in die dritte Liga gewechselt. Klar kommt da jetzt ein Sigerci, aber man sieht bei dem ja auch, der ist überhaupt nicht austrainiert. Der ist total dick. Und der ist so wie ein Chuckmuck mit anderen Mitteln. Der ist technisch natürlich gut und der tanzt sich auf dem Bierdeckel aus, alles okay. Aber der kommt halt in der Schlussviertelstunde. Dumm nur, wenn er das Spiel entscheidet. Ja. Und sicherlich wird er auch in 3 Monaten wird er dann durchspielen oder so. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, oder es ist noch sehr früh in der Saison, Al-Kinike ist wirklich besser als vergangenes Jahr. Die haben viel durchgewechselt und jetzt musst du gucken, wo es hingeht.
Ich wollte auch gar nicht so über die Gegner reden. Also klar, gegen den starken Gegner kannst du verlieren, aber was du gerade gemeint hast, so, das wollte ich eigentlich eher aufgreifen mit. Also ich stand jetzt auch nicht jubelnd auf Nordland, dass wir 1-2 den Heimspielauftakt verlieren. Und ich glaube, das war auch, ja, also viele Leute drumherum waren auch jetzt not amused, auch schon vorher teilweise nicht, aber das ist auch meckern auf hohem Niveau. Die Spieler waren auf jeden Fall total am Boden zerstört, hast du auch gesehen. Also ich glaube, die wollten auch vieles wieder gut machen nach dem letzten Jahr, also nach dem schlechten Start zu Hause. Und sah lange gut aus. Und ich meine, wenn Benny Bellot nach Abpfiff erstmal zu Boden sackt, dann ist es, glaube ich, auch schon so ein Zeichen für, okay, das war jetzt auch für die Mannschaft nicht geil, das erste Spiel zur Rolle zu verlieren. Und auch so, und wenn mehr drin ist und so halt, ne? Also ich glaube, kann mir durchaus vorstellen, dass alle vorher gesagt haben, okay, wenn wir gegen die 1-1 spielen oder 0-0 oder 2-2 oder sich oder wenn wir unglücklich oder auch verdient 0-2 verlieren, so, aber wenn du halt 1-0 in Führung gehst, so dreckig und du halt so lange damit hältst und dann kommt halt so ein moppeliger Typ, der halt einfach irgendwie der halt Luft für 20 Minuten hat und gewinnt das Spiel. Kann ich mir vorstellen, dass es auch für die Spieler auf jeden Fall ziemlich kacke war, hat sich auf dem Nordsee auf jeden Fall nicht geil angefühlt und Ja, aber jetzt war frustrierend. Und es ist halt einfach so, dass wir nach 2 Spielen ohne Punkte stehen. Nach 2 eigentlich guten Spielen, in denen wir aber auch 6 Gegentore gefressen haben. Mhm. Ja, war schon mal besser. Irgendwie. Aber ist jetzt auch nicht dramatisch. Entschuldigung, würde ich sagen. Aber was sagt ihr? Weil Bastian hat gesagt, er war fast ein bisschen down, Nils.
Also ich habe das Spiel nicht auf meinem Samstagsspaziergang verfolgt wie Bastian, sondern nach 9-Euro-Ticket-Tortur dann doch noch im AKS. Ich muss aber sagen, trotz dieses unglücklichen Spielverlaufs, was er dann dachte, es ist ja unglücklich, auch egal, wie der Spielverlauf ist, wenn du 75 Minuten lang 1-0 führst, dann nur 2-1 verlierst, dann ist es unglücklich. Und ich war natürlich im ersten Moment enttäuscht, aber kurz darauf dachte ich, ist okay, gegen eine Klinik darf man verlieren. Und ich war dann irgendwie recht schnell wieder relativ normal drauf. Gerade auch, wenn ich jetzt zum Vorjahr zurückdenke, da hatten wir nach 2 Spielen 1 Punkt auf dem Konto, aber irgendwie war die Gesamtstimmung eigentlich noch schlechter als jetzt. Zumindest habe ich es so für mich im Kopf. Und jetzt müssen wir erstmal gucken. Die nächsten 3 Spiele werden alle einfacher, denke ich mal, gegen Luckenwalde, Lichtenberg und Meuselwitz. Vielleicht beginnt die Saison ja auch jetzt noch etwas mehr. Vielleicht beginnt die Saison auch jetzt erst so richtig, denn diese ersten 2 Gegner, die waren wirklich schon sehr, sehr schwer. Und ja, ist natürlich unglücklich, wie wir die beiden Spiele verloren haben, aber letztendlich auch vollkommen in Ordnung.
Ja, stimme ich dir dazu. Also gerade, ich meine, war das nicht auch letztes Jahr, also ne, nach dem 1-1 in Eilenburg und dann 0-3 gegen Halberstadt?
0-2, aber 0-2, es war trotzdem schlimm,
ja, genau. Ja, und dann, wo Benny Bellot vor die Kamera getreten ist und mal so draufgehauen hat, das ist jetzt natürlich ganz anders.
Miro war auch nicht gut drauf, ja.
Wo wir jetzt diese Saison, also ne, in der Tabelle vielleicht schlechter dastehen als letztes Jahr, aber das ist halt einfach auch, muss man auch im Kontext sehen. Stimme ich dir zu. Hast du noch was zu ergänzen, Bastian?
Nein, auch da stimme ich euch zu. Also wir haben hier einen
Konsens. So langweilig hier.
Das ist super langweilig. Ja, wie viele Leute gab es vorher, die als der Spielplan rauskam, die dann gesagt haben, oh, das sieht ganz bitter aus am Anfang. Und dann jetzt ist es halt genauso gekommen. Ja, man muss das jetzt nehmen, wie es ist. Und ich glaube, es gibt in der Liga ein paar Mannschaften, die schwächer sind. Und das hat man auch gesehen. Deshalb ist jetzt hier noch nicht so richtig, also deshalb ist hier keine Panik.
Ja, und ich meine, wir kommen jetzt gleich auf die Liga. Es ist halt krass, dass, was in dieser Liga halt irgendwie für Mannschaften daherlaufen, die dann auch, ich sage nochmal fix, noch irgendwie einen top ausgebildeten Zweitligaspieler holen. Da kommen wir noch auf ein anderes Team später zu sprechen, die ja auch noch jetzt sich verstärkt haben mit einem großen Namen zumindest in Halberstadt. Ja, und wir werden diese Saison wahrscheinlich viele solche Spiele auch mal verlieren. Und es wird nicht so einfach wie die letzten 2 Saisons, auch wenn die auch nicht immer einfach waren. Und daher Ruhe bewahren, munter putzen, weitermachen. Meine Meinung. Ich würde noch ganz kurz ein bisschen, nachdem wir letzte Woche ja auf die anderen Teams ja gehauen haben, natürlich, also gehauen vielleicht, also ein bisschen mich gewundert habe über die Zuschauerzahlen. Im AKS waren jetzt am Samstag 3664 ZuschauerInnen. War ich ein bisschen enttäuscht von, muss ich sagen, von der Anzahl. Aber vielleicht habe ich letzte Woche auch überreagiert und man muss sagen, okay, gut, es sind Ferien. Es waren 30 Grad und vielleicht ist dann der Badesee doch attraktiver als ein Spiel ohne Gästefans im altehrwürdigen Alfred-Kunze-Sportpark. Aber die Stimmung war nicht schlecht. Also war auch schon mal besser, aber
Für so einen Heimspielauftakt ist natürlich Alt-Klinike der denkbar ungünstigste Gegner, die bringen nichts mit. Du hast
gegen, hätte ich lieber Hertha 2 gehabt.
Ja, also das wäre gefühlt ähnlich gewesen, finde ich jetzt. Ja.
Nee, da wäre der Gästeblock gefüllt gewesen.
Ja, komm. Aber ich meine, es ist schwer, was gegen die zu holen. Das ist unangenehm. Die bringen überhaupt nichts mit an gegnerischen Fans. Und du weißt genau, es wird ganz schön schwierig, da irgendwas zu holen. Das ist jetzt nicht so das Spiel, das dich hinterm Ofen hervorlockt.
Sehe ich genauso.
Ja, also sind wir bei der Liga, sage ich mal. Und wir haben jetzt eine neue Rubrik, die wir jetzt wöchentlich bespielen oder ausführen wollen. Denn Kicktipp mit Nils folgt jetzt.
Kicktipp Nils.
Kicktipp Nils, das ist wie der Photoshop-Philipp. Kicktipp Nils. Denn dadurch, dass wir jetzt eine Kicktipp-Runde haben, die relativ große Resonanz hat, haben wir uns gedacht, okay, gut, wir gucken da mal drauf und machen so, würdigen die Leute, die diese untippbare Liga, wie Bastian dreimal die Woche sagt, doch besser tippen als alle anderen. Und vor allem auch suchen wir ein Spiel heraus, was ein Upset, sagt man da schon im US-Sport, war. Also das, wo keiner mitgerechnet hat oder kaum jemand mitgerechnet hat. Aber ich gebe ab an Nils.
Genau. Im ersten Spiel haben wir ja nicht groß gewertet, weil der erste Spieltag ist der erste Spieltag. Aber am zweiten Spieltag möchten wir mal, so der Platz 1 ist gleich geblieben, möchten wir den Platz 1 mal würdigen, der insgesamt 36 Punkte gesammelt hat, was für zwei Spieltage schon sehr, sehr gut ist. Und zwar ist das Mr. Miyagi 161. Wirklich mit diesem Spieltag 15 Punkten und den letzten Spieltag ganzen 21 Punkten ein sehr verdienter Platz 1. Das ist eigentlich schon
sehr hohes. Vergleichszahlen denn kurz? Also ich hatte letzten Spieltag 10, diesen habe ich gar nicht im Kopf.
Aber was ist für dich Vergleichszahl? Du oder?
Ja, du kannst ja selber hier so selber offenbaren. Das
also, Maß also, Jonas.
Jonas hat 10. Dann hat
Maß Jonas.
Jonas hat 10 Punkte diesen Spieltag.
Nein. Ja, auch, also das hier.
Ich diesen insgesamt Spieltag. Hast du 18.
Ja. Yeah.
Also du hast halb so viele Punkte.
Ja.
Spieltagssieger ist der gute Whiskas Junkie geworden. Der hat ganze 20 Punkte allein diesen Spieltag geholt. Sind auf Platz 4 gelandet jetzt in der Gesamtwertung. Und auch Mattes ist dabei auf Platz 2. Unser einer der treuesten Zuhörer und zumindest der Einzige, der uns oder zumindest Bastian Feedback-Meldung gibt.
Nein, es gibt schon noch ein paar mehr.
Oder auffälligste, wenn wir so. Mit 33 Punkten auf dem geteilten Platz 2 mit Prosi. Von uns.
Das ist nicht die ganze Tabelle voll.
Nein.
Das wirst du auf jeden Fall machen, ne? Wer der Beste von uns bist.
Ich bin nicht der Beste von uns, leider. Ach so. Jetzt war es Max ein Punkt vor mir.
Ah.
Max ist auf Platz 6. Ich bin auf Platz 11. Bastian auf Platz 22. Lochi und Tasmane auf einen geteilten 48. Platz. Jonas auf einen guten 53. Platz.
Stark.
Yeah. Und was Jonas unbedingt noch wissen wollte, was das am schlechtesten getippte Spiel des Wochenendes war. Und zwar ist das Greifswald gegen Chemnitz, was 0-0 ausgegangen ist. Und ich schaue hier mal kurz, das haben insgesamt 5, 6, 7 Leute von 79 tendenziell richtig getippt. Auch kein Ergebnistipp dabei. Aber das ist schon, es hätten nicht viele gedacht, ich auch nicht zum Beispiel, dass der Greifswald FC da als Aufsteiger einen Punkt gegen den großen FC Karl-Marx-Stadt holt.
Also mir war das völlig klar, dass das 1-1 ausgeht, lag leider daneben, aber hab da trotzdem 2 Punkte für gekriegt. War schon okay. I believe in Greifswald.
Wollen wir mit dem Spiel anfangen, als Blick auf den Spieltag?
Das ist schnell rum, das Spiel, ja.
Na dann, Bastian, du hast dich ja vorbereitet.
Guck, was ich getippt habe. Nils hat sich natürlich auch vorbereitet. Vorbereitet heißt bei uns, wir haben Ost-Sport-Highlights geguckt. Ja. Aber das hat sich
nicht erwähnt.
Man hat ja immer auch so ein Gefühl und eine Meinung dafür. Erstmal 2200 Zuschauer in Greifswald. Schon okay. Wie viele Chemnitzer waren dabei? Ich glaube 300 oder sowas. Haben Sie 400, gesagt?
400, 500 maximal, ja.
Und ja, ist schon okay. Also es gibt, glaube ich, in der Liga Vereine, die auch zum ersten Spiel deutlich weniger ziehen als Greifswald, egal gegen wen es da geht. Und die hätten die 2000 wahrscheinlich auch fast gegen alle anderen gehabt. Na gut, jetzt nicht gegen, ja okay, jetzt lehne ich mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Fenster. Aber so stabil vierstellig auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, wie sich das dort weiterentwickelt. Und vom Spiel her, was man da gesehen hat, das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können, finde ich. Das war ein unterm Strich hochverdientes 0-0, also beziehungsweise hochverdienter Punkt für beide Seiten. Beide Teams hatten Siegchancen bis zum Schluss. Es war auch bis zum Schluss wirklich spannend. Also deshalb 0-0 klingt irgendwie blöd, ne? Aber Tiffert hat danach gesagt, typisches 0-0-Spiel, also der CFC-Coach. Und Roland Groß hat gesagt, Greifswald ist ein schlafender Riese. Also da ist auch Bescheidenheit.
Auf jeden Fall.
Das viel Bescheidenheit auch in Greifswald dabei.
Die strahlen aber über die Region hinaus, der ehemalige BSG-Kernkraftwerk. Mhm.
Das sind meine 50 Pfennig hier für zu diesem Spiel.
Ich fand ja, also ich habe jetzt das Spiel gar nicht gesehen. Ich habe gesagt, relativ, habe ich jetzt noch nicht an unseren ZuhörerInnen gesagt, aber ich habe relativ wenig Highlights geguckt bisher, deswegen muss ich mich da auf eure Expertise verlassen. Habe aber auf jeden Fall Bilder gesehen von der Haupttribüne und in Greifswald setzt man jetzt auch wie beim Aufstieg nach wie vor auf ja, Bauelemente. Denn es stand ein Bauzaun rund ums Spielfeld, der die Sicht behindert hat, worum ich heute aufgeregt habe und ich ja generell mal gespannt bin, wie das dann ist, wenn halt irgendwie da mal ja, noch ein paar mehr Gästefans kommen. Ich weiß gar nicht, wie der Gästeblock aussah. Auf jeden Fall, nachdem man da halt irgendwie Gerüste aufgebaut hat zum Aufstieg, baut man jetzt halt Bauzäune auf, um das Spielfeld von den Fans zu trennen. Inwiefern das sinnvoll ist und auch notwendig, ist eine andere Sache, aber auf jeden Fall ist immer noch schon ziemlich ja, rudimentär, was da in Greifswald ist. Aber das wird ja noch eine schlafende Riese endlich erwacht. Hast du noch was zu dem Spiel zu sagen, Nils?
Als einzige Ergänzung noch, und zwar auch schon aus dem ersten Spieltag mit Greifswald, die warten immer noch zu Recht auf das erste Tor, was nicht fallen will, weil die Chancenaufwertung einfach unglaublich schlecht ist. Also die haben den Jakubow da wirklich, ich will nicht sagen berühmt geschossen, so viel war es dann doch nicht, aber die laufen da 1:1 aufs Tor zu und hauen das Ding frontal auf die Wampe und sind, also es ist echt kurios, wie man aus so viel so wenig machen kann. Nichtsdestotrotz macht Chemnitz aber auch nichts aus ihren Chancen. Dann will ich schon sagen, das ist eigentlich zu wenig für die Ansprüche der Chemnitz ist, dieser Punkt beim Aufsteiger. Und so haben es auch viele getippt, sage ich mal so. Dass, aber naja, mal gucken, was dann in Zukunft noch beim schlafenden Krisen der BSG Kernkraftwerk Greifswald passiert.
Ja, oder der schlafende Riese ist wirklich einfach zu gut, weil ja, ich schätze die Chemnitzer schon ganz stark ein, muss ich sagen. Mal sehen.
Erster Spieltag Chemnitz war
3-0 gegen TB. Schwierig.
Ja. Aber ja. Genau, das können wir ja gleich mal einordnen. Aber ich glaube,
TB ist außer Wertung.
Das ist jetzt auch ein bisschen hart. Oder, meine gut, wir müssen jetzt auch nicht alles chronologisch machen, wenn wir gerade bei TB sind, können wir auch darauf kommen. Was ich meine mit, ja, muss man auch irgendwie vielleicht mal ein bisschen anders einordnen, dass Chemnitz zu Hause mit 3-0 gegen TB gewinnt. Wird ein bisschen entwertet, wenn man das pure Ergebnis vom FC Karlsruhe Jena eben im Mommsenstadion sieht, denn die haben da mit 6-0 TB ja, aus dem Stadion geschossen. Ließ sich zumindest so, sah es auch so aus.
Gab es überhaupt eine Chance für TB, die gezeigt wurde? Das ist schon krass, ja. Ne? Also
keine, ich glaube, die haben auch wieder keinen Torschuss abgegeben.
Also das müssen wir jetzt hier parallel nochmal nachgucken, aber es wurde zumindest nichts gezeigt und so leid es mir tut, in der Verfassung ist TB Kanonenfutter. Die hatten da gar nichts gegenzusetzen. War ein guter Aufbaugegner für Carl Zeiss Jena, die nach einem mittelguten Start jetzt also ein bisschen Selbstvertrauen sammeln konnten. Pascal Fährkamp trifft unter anderem doppelt.
Dreifach, glaube ich sogar.
Wie bitte? Dreimal?
War es nicht sogar dreifach?
Weiß ich nicht. Egal. ich stehe jetzt, glaube ich, bei 3 Toren mit dem ersten Spiel gegen Viktoria.
Ja, bist verwechselt, das kann sein.
Es waren über 1.000 Leute da, 1.138 ist die offizielle Zuschauerzahl, schon ganz okay wahrscheinlich. Ja, und ich habe mich aber ein bisschen gewundert über Abu Njai, den Trainer, der im vergangenen Jahr wenig ruhmreich mit Tasmania den letzten Platz belegt hat. Der hat dann nach dem Spiel gesagt, lieber einmal 6-0 verlieren als 6-1-0. Das klingt für mich schon nach einer Durchhalteparole, also sorry.
Das ist ein Hans-Meyer-Zitat, glaube ich.
Das kann ja alles sein, klingt für mich aber wirklich nicht seriös. Das tut mir jetzt auch wirklich leid. Also TB sollte unbedingt in dieser Liga bleiben und so weiter. Die sind ja noch lange nicht abgestiegen, da kann ja auch sonst was passieren. Aber die beiden Spiele, die man jetzt gesehen hat, besonders dieses Spiel, lässt mich doch ein bisschen dran zweifeln. Und das entspricht ja im Wesentlichen auch den Erwartungen, die wir vor der Saison hatten.
Ich würde sehr gerne über Ostsport reden, weil das war nämlich mein Win des Wochenendes. Hat Ostsport eigentlich angekündigt, dieses Spiel zu übertragen? Aber das ist kurioserweise einfach nicht passiert. Und es wurde nicht kommuniziert, warum. Und bis jetzt war noch nicht kommuniziert, warum es diesen Stream nicht gab. Vielleicht hat dann unser Zuhörer vielleicht doch noch was mitbekommen, aber es war auch kein von diesen neuen OneFootball-Spielen, die nur an dieser Pay-Per-View-App gezeigt werden, sondern es war öffentlich angekündigt. Und es gab keinen öffentlichen Stream, sondern nur den Kracher Halberstadt Meuselwitz, auf den wir auch noch zu sprechen kommen. Fand ich etwas schade, ich hätte es mir sehr gerne angeguckt. Ja, sonst gibt es natürlich zu dem Spiel jetzt auch nicht nochmal so viel zu sagen. 6-0, da kann man nicht viel TB gut reden. Nach dem 3-0 steht man bei 0-9 Toren. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich keinen Torschuss abgegeben haben, aber Zumindest haben sie es in Chemnitz auf jeden Fall nicht gemacht und jetzt dürfen es gegen Jena nicht allzu viele mehr gewesen sein. TB ist eigentlich einer der wenigen sympathischeren Vereine der Liga. Ich würde auch ein weinendes Auge haben, wenn die wirklich runtergehen sollten, wenn es weiter so geht, weil aktuell scheint es einfach so, dass TB wirklich Kanonenfutter ist. Aber die Saison ist noch lang und wie Abu Njai sagt, lieber einmal 6-0 als 6x0-1.
Ja, vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu, weil ja in dem Zusammenhang durchaus interessant ist, dass Ostsport offenbar einen aus deren Sicht lukrativen Deal abgeschlossen hat, nämlich, dass sie den Thüringer Fußball verscherbelt haben an eine regionale Zeitungsgruppe in Thüringen, die jetzt das ein oder andere Spiel exklusiv zeigen wollen, unter anderem von Jena und von Erfurt. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob diese gescheiterte Live-Übertragung was damit zu tun hat. Wahrscheinlich eher nicht, weil
das. Also sagen wir so, es gab Twitter-User aus der Jena-Bubble, die auch in diesem OTZ, ich sag mal, in dieses OTZ-Programm gesehen haben, und da war auch kein Stream online.
Okay, ja, dann wird es wahrscheinlich nichts damit zu tun haben. Aber kommt natürlich, das kommt natürlich so zu einem seltsamen Zeitpunkt, ja, also am Freitag oder Samstag, also kurz vor dem Spiel, wird diese Nachricht publik, die ja zum Teil auch, die ja schon kontrovers bewertet wird, weil im Prinzip kann man dann Pay-Per-View-mäßig sich reinschalten zu den Spielen und ein Spiel kostet einen Fünfer, wo der eine oder andere vielleicht sagt, okay, ganz schön viel für so ein Regionalligaspiel. Allerdings kommen AbonnentInnen von den Regionalzeitungen dort offenbar auch kostenlos rein. Ist vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar so insgesamt, aber man muss dann natürlich auch schauen, wo das so hinführt. Stichwort Zerstückelung der Rechte und so weiter. Was wird wo gezeigt? Was kann man überhaupt dann noch irgendwo sehen? Ja, also hat er offenbar nichts damit zu tun, aber wo wir gerade bei Jena sind, kann man es noch ansprechen.
Apropos Stückelung, es ist ja auch ohnehin interessant, dass Erfurt gegen Lichtenberg 15.30 Uhr gespielt hat und der BFC 16 Uhr gegen den BHK und beides dieser Spiele nicht gezeigt wurde. Ich weiß nicht, was da die Gründe für sind, vielleicht weißt du mehr, aber es kommt mir sehr komisch vor.
Auch die Diskussion habe ich nur verfolgt, also diese kritische Diskussion, dass man doch eigentlich davon ausgehen würde, dass es dann, also wenn sie schon zu unterschiedlichen Anstoßzeiten spielen, dass es dann auch live gezeigt wird. Allerdings scheint es da auch so im Hintergrund einfach ein bisschen zu knirschen immer noch bei Ostsport. Beim ersten Spieltag gab es ja diese Probleme bei dem Auftaktspiel Altklinike gegen Cottbus, also deren beider Auftaktspiel, das wurde ja auch nicht so, die erste Halbzeit konntest du, glaube ich, vergessen. Und jetzt geht's halt nahtlos weiter. Und da können wir eigentlich gleich über das nächste Spiel sprechen. Wir sind jetzt nämlich, Nils hat es ja gerade gesagt, es gab noch so einen anderen Thüringer Verein, der irgendwie den Gegner aus dem Stadion geschossen hat, nämlich Rot-Weiß Erfurt gewinnt 5-0 gegen uns.
Es gab noch einen anderen Thüringer Verein,
den auch noch. Den gab es auch noch, über den reden wir danach. Also das war ein Wochenende des thüringischen Fußball. Der thüringische Fußball ist wieder wer.
Und darauf eine Bratwurst.
Darauf eine Bratwurst, echt super, also toll. Und der Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt fertigt den etablierten Nordostregionalligisten Lichtenberg mit 5-0 ab. Was war denn da los, Nils?
Ja, also Lichtenberg haben wir ja auch eher in dieses untere Tabellendrittel eingeschätzt. Nach dem Sieg gegen den vermuteten Tabellennachbarn Halberstadt. Gut, Erfurt haben wir jetzt auch nicht so weit oben eingeschätzt, aber hat Erfurt sich mal so richtig schön die Seele freigeschossen. Ich glaube, es stand in der ersten Halbzeit auch schon 3-0. Also das Spiel war, glaube ich, auch schon nach 35 Minuten praktisch durch. Von Lichtenberg kam nicht so viel Gegenwehr. Das 3-0 war auch, ja, der Torhüter sah sehr unglücklich aus, sagen wir so. Wie auch bei den anderen Gegentreffer.
Es war sogar noch früher, also laut Fupa war es in der 24. Minute das 3-0.
Okay, dann war es doch noch einiges früher. Also Lichtenberg hat eine sehr desolate Abwehrleistung gezeigt, insbesondere in der ersten Halbzeit. Und offensiv nicht wirklich was gerissen, sodass man dann 5-0 beim anderen Aufsteiger eben verliert. Wo verdient?
Ja, und was vielleicht noch ganz, also ich, was ich ein bisschen anders sehe als du, ist, die ersten beiden Tore sind im Prinzip Sonntagsschüsse. Also es steht sofort, du gehst in das Spiel rein, es steht sofort 2-0. Zwei Riesendinger, zwei von der Qualität Florian Brückmann am ersten Spieltag bei uns. Also wo du sagst, okay, den triffst du jetzt auch nur einmal in 10 Spielen genauso. Und dann, ja, ist es vom Spielverlauf ungünstig und dann versucht Lichtenberg nach dem 2-0 ein bisschen ins Spiel zu kommen und kriegt sofort durch einen, finde ich, schon gut herausgespielten Konter das 3-0 nach dieser kurzen Zeit. Dann ist das Ding natürlich durch. Und dann könnt ihr die richtig schön zerlegen. Aber ich finde es schon krass. Du, Rot-Weiß Erfurt ist nun mal ein Aufsteiger. Die haben eine junge Mannschaft. Die, das ist keine Überfliegermannschaft, dass die in der Lage sind, ein sicherlich schwaches Team in der Regionalliga Nordost so zu zerlegen, lässt schon aufhorchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich einfach nicht gedacht, dass das in dieser Form passiert. Und knapp 3500 ZuschauerInnen am Steigerwald, auch okay.
Wie viele Lichtenberger?
Habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich ist aber der ein oder andere mitgefahren, weil ja, die haben ja zumindest immer eine Handvoll. Ja, genau. Die
waren bei uns auch immer so 12 Leute.
Ja, das, so, 2 Hände voll, Lichtenberger, innen. Ja, hat trotzdem
ich,
nichts.
Ich würde mal mein Hottag abgeben, bitte. Denn auch wenn wir Sympathien für Lichtenberg schon öfter mal hier thematisiert haben, aber dass Erfurt Oberligamannschaften abschießen kann, das haben sie letzte Saison gezeigt. Deswegen würde ich das 5-0 jetzt auch nicht so hochhängen.
Gemein.
Gemein, aber
ein bisschen gemein.
Der erste Spieltag hat für Lichtenberg auch ein Oberligaspieler entschieden gegen eine Mannschaft, die jetzt vielleicht auch bald wieder in der Oberliga spielt. Also von daher würde ich das von Erfurt jetzt nicht zu hoch hängen, wenn, also aus der zweiten Spieltag, klar, Overreaction hier und da, aber
perfekte Überleitung
zu Spiel. Wir sehen schon, dass andere Mannschaften in dieser Liga schwer haben werden, wo wir es auch gesagt haben.
Das ist die perfekte Überleitung zum Spiel Halberstadt gegen ZFC Meusewitz. Kann man nicht besser machen. Vielen Dank.
Ich bin Brückenbauer.
Schräges Spiel, finde ich. Deshalb darf Nils als unser Zipsendorfer Sympathieträger hier was zu sagen.
Jetzt willst du das wegschieben von dir, oder was? Also das war deine Person.
Nein, Nils hat da ja...
Das wechselt immer mittlerweile.
Ja, genau, das ist immer je nachdem, wo sie gerade stehen. Ne? Also, wenn sie 3-0 gewinnen, ist es Nils, und wenn sie verlieren, ist es Bastian.
Also ja. Ich sage mal so, der große PR-Coup, den der VfB Germania da landen wollte mit der Verpflichtung von Justin Eilers, der ist ja mal so ein bisschen nach hinten losgegangen.
Ja. Ich hätte jetzt schon wieder fast vergessen, ehrlich gesagt.
Weil der war ich hab's vorhin angeteasert, ne?
Der hat gespielt, ja, aber der war...
Ein Torschuss hat er abgegeben.
Okay. Er wurde bei Fupa zum besten Spieler gewählt.
Allein durch seine Anwesenheit. Das ist hier, ja, also wenn das die letzte Hoffnung von Halberstadt ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Übrigens, so viele scheinen auch gar nicht mehr an den Klassenerhalt zu glauben am zweiten Spieltag. 373 ZuschauerInnen mit Abstand der schlechteste Wert aller Mannschaften und jeder hatte ja schon mal ein Heimspiel bislang. Ja, gegen Meusewitz, die 3-0 gewinnen in Halberstadt. Und Nils, jetzt sag mal bitte, warum die
3-0 gewinnen. Können wir ganz kurz, vorher das Spiel kommt nochmal kurz, also Justin Eilers, ich habe es zweimal irgendwie angeteasert, das müsste aber mal ein bisschen noch, also für Leute, die ihn vielleicht noch nicht kennen und so, auch erwähnen, wer das eigentlich ist. Muss man nicht kennen, ja. Also er hat auf jeden Fall in der Startelf gestanden. Ich mal gucken, wann er ausgewechselt wurde.
Echt früh, glaube ich, schon in der 60. und 65. muss es gewesen sein.
Ja, meine Güte, die haben Halberstadt auch schon in der 33.
Hat auch seit 4 Jahren ein Pflichtspiel gemacht.
Ja, aber er war ja mal, also hat er nicht sogar auch mal Dynamo zum, also er wurde in der 66. ausgewechselt, da habe ich es. Der hat doch auch mal Dynamo nicht sogar, also zum Aufstieg geschossen und Kreis, aber noch jemand, der.
Ja,
aber
das ist schon 7 Jahre her.
Zweimal in der dritten Liga deutlich mehr als 20 Tore geschossen hintereinander. Also das ist natürlich ein Kaliber für die Regionalliga Nordost. Egal, wie lange der jetzt verletzt war, der ist 34, okay, im Herbst seiner Karriere. Der ist übrigens gebürtiger Braunschweiger. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass der in Halberstadt anheuert, weil das macht ja dann der ein oder andere, der Verbindungen nach dort hat.
Ja, aber allerdings die Frage, der hat ja auch dann zu einem anderen Verein gehen können, beispielsweise in der Kreisliga Nord zum jetzt ist mir der Name entfallen, ich glaube Post SV Braunschweig, die da Oberliga spielen. Die zahlen wahrscheinlich ähnlich lukrativ wie der VfB Germania, aber dann wäre er vielleicht irgendeine Heimat gewesen. Also ich finde es durchaus immer noch sehr kurios, dass er da in den Harz wechselt.
Kann mir halt, also denke ich, weiß ich gar nicht, ob Halberstadt so schlecht bezahlt. Also der wird schon der ein oder andere was für einen Euro übrig bleiben. Gerade wenn es jetzt irgendwie auch dann gegen den Abstieg geht und von Halberstadt nach Braunschweig fährst du auch jetzt nicht so ewig weit. Also da gibt es eine gut ausgebaute Schnellstraße. und also im Endeffekt ist er halt
vielleicht sind wir auch mit unserer großstädtischen Arroganz da ein bisschen, also wir belächeln vielleicht Halberstadt, die Würstchenstadt, die völlig zu Recht eine Würstchenstadt ist, belächeln wir vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Und ich habe schon den einen oder anderen Spieler gehört, der gesagt hat, wie verwundert er ist, was man dort für eine Infrastruktur hat und wie man dort vor Ort, ja, also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn die dort bessere Trainingsbedingungen haben als in Lodz.
Das hat ja auch Gründe, warum die Jugendspieler aus Paris und Monaco holen. Halberstadt ist einfach, es blüht auf.
Jetzt, komm, jetzt sag mir mal bitte, jetzt frage ich zum dritten Mal, jetzt sagst du mir bitte, warum Zipsendorf dort dreimal gewonnen, drei Tore geschossen hat und damit 3-0 vom Platz gegangen ist als flacher Sieger.
Also ich glaube, ganz dumm gesagt, dass dieser Doppelschlag kurz vor der Pause Halberstadt endgültig den Stecker gezogen hat, weil Halberstadt davor kein schlechtes Spiel gemacht. Die hatten einige gute Chancen, waren vielleicht auch sogar die bessere Mannschaft, machen das Ding aber einfach nicht und dann kommt wer hat 1-0 gemacht? Ich weiß es nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall Jakub Martin jetzt gemacht hat und das 3-0 gemacht hat.
Der hat Stenzel gemacht.
Genau, Stenzel. Wo auch der Keeper noch dran ist, aber das Ding auch nicht mehr um die Pfosten lenken kann. Und dann steht es halt 2-0 innerhalb von 3 Minuten und Halberstadt weiß eigentlich gar nicht, wie ihm geschehen ist und muss dann 45 Minuten lang 2-0 hinterherrennen, versucht viel und dann fristen sie noch das 3-0 und dann ist das Spiel endgültig gelaufen.
Ich korrigiere Nils unglaublich gerne. Also das 3-0 ist auch kurz nach der Pause gleich gefallen. Also das, außer Fußball lügt.
War es so schnell?
Hier steht 51. Minute.
Okay. Stimmt, ja. Ja, doch. Naja, gut, aber Halberstadt hat auf jeden Fall trotzdem nicht aufgesteckt. Aber ja.
Ich finde es interessant, weil die Halberstadt hat ja schon in Lichtenberg ein recht vernünftiges Spiel gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Dann verlieren die das da. Das jetzt auch sehr deutlich und das sind beides 6-Punkte-Spiele gewesen aus meiner Sicht. Für die geht es natürlich jetzt umso mehr gegen den Abstieg. Die stehen da jetzt unten drin und haben gegen zwei der leichteren Mannschaften gespielt. Sehr interessant. Mal sehen.
Ist Andreas Petersen wieder dabei gewesen, der im ersten Spiel gefehlt?
Nein, ich glaube, den hat es etwas schwerer erwischt. So richtig ist auch nicht klar, was er hatte.
Hab ich auch gewundert.
Auf der Gegenseite, Heiko Weber hat es ja auch erwischt. Ich meine, dem hat man die Galle entfernt oder irgend sowas in die Richtung, irgendwas Schwerwiegendes auf jeden Fall. Er meinte, es klang echt krass zwischenzeitlich, der konnte nicht mehr stehen, sich nicht mehr bewegen und hatte quasi so eine halbe Notoperation. Also an dieser Stelle alles Gute, auch für Andreas Petersen, würde ich sagen, weil ich weiß nicht, was dem scheint es auch nicht wirklich gut zu gehen. So richtig durchgedrungen ist jetzt noch nicht, was er hat. Ja, weil ich glaube, ohne Andreas Petersen würde, egal, ob es da jetzt mit rechten Dingen zugegangen ist, würde Halberstadt nicht mehr in dieser Liga spielen.
Ja, wahrscheinlich. So, jetzt sind wir hier fleißig durch die Spiele gesprungen waren. Bei Thüringen Halberstadt kommen wir vielleicht noch auf ein anderes Team, was wir unten drin stehen haben. Tja, das nächste, was wir, glaube ich, auch noch Lidok auf die Gegend würde ich, oder wollen wir auch schon mal über eine deutliche Niederlage für Luckenwalde in Brandenburg, glaube ich, sprechen und dann auch auf den nächsten Gegner zu sprechen kommen oder mal was hinten raus? Weil du wolltest ja noch ein bisschen über Luckenwalde reden. Das heben wir uns vielleicht noch auf, oder?
Wir müssen über Luckenwalde reden, unbedingt. Das ist auch so ein bisschen Therapie. Ja. Aber dann heben wir uns
sprechen wir über ein anderes Team, was ich zumindest relativ weit hinten eingeordnet hatte, was ein Berlin-Derby gewonnen hat. Denn der Berliner AK schlägt den Meister.
Hier ein kleiner Fun-Fact dazu. Mhm. Ich habe bei Kicktipp alles irgendwie so durchgetippt und dann habe ich mich mit Markus vom Regionalliga Nordost-Podcast vor dem Spiel so ein bisschen hin und her geschrieben, so ein paar blöde Witze gemacht. Ich weiß nicht, ob er das jetzt hier hört, aber egal, liebe Grüße. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ich muss jetzt das BFC-Spiel noch umtippen, weil ich hatte zuerst auf den BFC getippt und dann habe ich es in BRK-Sieg umgewandelt. Zum Glück. Ja. Und was man vielleicht zum Spiel sagen muss, es gibt eine ganz schlimme Szene am Anfang, Jonas, das wird dich nicht freuen, nämlich es gab einen krassen Zusammenstoß nicht in einem Zweikampf, sondern zwei BRK-Spieler sind da richtig krass zusammengerasselt. Der eine hat dann zwei Zähne verloren und musste mit Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Kurz darauf musste ein weiterer BRK-Spieler mit Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Und dann ziehen die das Spiel noch mit 1-0. Und das übrigens nicht unverdient, wie ich finde, war schon krass. Und das war so ein bisschen, ja, also ich fand das echt eine krasse Szene und das mit diesen beiden Zehen verloren und so weiter. Irre, ja, wirklich, das kann man sich eigentlich gar nicht angucken, alles blutüberströmt und so weiter. Also echt, echt gruselige Geschichte. Und was ich zum BFC sagen muss, die haben spielerisch, finde ich, weiter abgebaut. Ich fand sie ja schon letztes Jahr nicht spielerisch stark. Die haben ein Mittel und das ist hoch und weit auf Beck. Und der muss dann halt auch netzen. Und wenn der nicht trifft, haben die ein Problem. Und so ist es in dem Fall. Beck war irgendwie ein bisschen glücklos in diesem Spiel. BHK hatte einen gut herausgespielten Angriff und der landete dann auch im Tor. Und ansonsten war das irgendwie ein unspektakuläres Spiel. Vor 1809 ZuschauerInnen. Und ja, das ist aus meiner Sicht zu diesem Spiel zu sagen. Backhaus bleibt bei 3 Punkten.
Ich möchte noch kurz zu dem Zusammenfall was sagen. Namentlich war es übrigens Julian Klar, der da die 2 Zähne verloren hat. Gute Besserung an der Stelle. Und bei der zweiten Verletzung, Gehirnerschütterung, wurde der BHK-Spieler von den BFC-Fans, während er auf der Trage schon lag, mit "Steh auf, du Sau" vom Platz begleitet. Also man sieht, es ist in Hohenschönhausen, hat sich nicht so viel verändert. Es ist immer noch sehr, sehr kuschelig dort.
Das wäre jetzt eine ideale Überleitung zu einem Freitagsspiel, was machen wir später? ja. Also muss ich erst mal sagen, als Passer gerade meinte, ja, die sind ja zusammengestoßen, 2 Zähne ausgefallen und mich würde es nicht freuen, hätte ich erst gedacht, okay, hat noch weitergespielt, aber also das ist ja, also gut, also ich würde sagen, zum Glück nicht. Natürlich beschissen, wenn er das Krankenhaus muss und so weiter, aber zumindest, wenn er dass er Spieler mit krassen Kopfverletzungen ausgewechselt werden, ist ja mal eigentlich gut. Auch wenn die Verletzung natürlich.
Da wäre es auch hinten und vorne nicht mehr weitergegangen. Ich meine, das waren verheerende Szenen, ja. Also.
Ja, aber ich meine, es gibt auch Vereine in der 3. Liga mit einem Ralf Menger als Sportdirektor, der Leute mit Schädelbasisbruch nicht ausgewechselt hat. Also ist ja nicht Trainer, aber ich meine, also so, der es gefeiert hat, dass ein HFC-Spieler mit Schädelbasisbruch weitergespielt hat und sein Mann gestanden hat. Deswegen ist es auf jeden Fall also positiv herauszusehen, dass der BHK da gewechselt hat. So mal kurz, um das zu sagen. Aber ja, auf jeden Fall hat der PHK jetzt das erste Spiel auch gewonnen, oder? Nee.
Nein. Nee, ja, doch. Gegen Greifswald haben die natürlich gewonnen. Ja, stehen also bei 6 Punkten. Aber man muss jetzt sagen, aus meiner Sicht, ich habe es schon vergangene Woche gesagt, beide Spiele jetzt nicht überzeugend, aber natürlich jetzt nicht keine Laufkundschaft. Durchaus auch Spiele, die du erstmal gewinnen musst. Insofern BHK ganz klar, vorderes Drittel.
Ja, die kommen jetzt. Aber auf jeden Fall neben Chemnitz das einzige Team bisher ohne Gegentor. 6 Punkte, Tabellendritter. Jetzt hat 2 Spieltage natürlich auch total relevant, aber es ist auf jeden Fall, bei dir jetzt nicht mit unbedingt gerechnet, dass man, also in Greifswald, ja, zu Hause gewinnen, kann man machen. Aber dass man den BFC da schlägt. So, Props. Das habe ich jetzt nichts dagegen. Wie sah Christian Beck denn aus? Hat er wieder Großchance vergeben? Wurde er überhaupt gezeigt? Finden Sie ihn noch? Ist es jetzt vielleicht auch mal durchschaut worden von allen?
Also verteidigt? Ich finde, sie finden ihn nicht. Also Nils, du kannst ja gerne auch was dazu sagen. Dann noch, es war nicht sein Tag. Es war glücklos, er hatte so ein paar Chancen. Der kriegt ja immer seine Szenen im 16er und auch im 5-Meter-Raum. Und was sie machen, ist Flanken schlagen. Und das ist natürlich, kann auch ein gefährliches Mittel sein. Und wir wissen jetzt auch, wie das sowas funktionieren kann, zum Beispiel mit Eschel und so weiter. Wenn du den richtigen Zielspieler da hast, dann ist das ein probates Mittel. Und das sieht aber, also meine These ist, mit den Abgängen, die sie hatten, ist der BFC noch ein bisschen stärker abhängig geworden davon, dass Beck trifft. Und wenn er eben nicht trifft, dann geht so aus, wie es ausgegangen ist.
Kann ich mich nur anschließen eigentlich. Ja. Also er hatte in diesem Spiel nicht wirklich eine große Chance. Ja, also Beck ist ja jetzt kein Spieler, der sich selbst die Bälle holte. Er muss ja immer gefüttert werden. Das ist dem BFC nicht gelungen. Und genau, also wie Lochi damals schon gesagt hat, die haben immer noch Beck. Das hat im Neuwitz geklappt, aber halt jetzt beim BHK eben nicht.
Tja, da sind wir natürlich alle ganz doll traurig drüber und machen damit einen Haken hinter die Sonntagsspiele, würde ich sagen, und kommen auf 2 Partien am Freitag. Es gab einen Sieg von Babelsberg gegen Hertha 2. Ich muss ein bisschen schmunzeln, Auf jeden Fall, letzte Woche ganz viel auf Babelsberg rumgehakt haben, aber auf jeden Fall, dass dann nach dem Spiel ein Tabellenführer mit Smiley Banner hochgehalten wurde, war dann schon ein bisschen sympathisch. Ich glaube, in Babelsberg freut man sich gerade über einen gelungenen Auftakt. Wie war das Spiel so? Also ich habe auf jeden Fall haben sehr vorher gewundert, warum es übertragen wird. Und der Zielspieler von Ostsport kam ja dann auch. Der hat ja irgendwie noch die Tage gelesen gehabt, der hat einen Muskelfaserriss gehabt, der gute Nader El-Jandawi, aber wurde dann eingewechselt. Die Klickzahlen bei Ostsport haben sich wahrscheinlich gefreut, aber gab es sonst noch irgendwas zu dem Spiel zu sagen?
Auch der Kassenwart bei Hertha hat sich auch gefreut. 1241 Fans wollten das Spiel im Stadion sehen, immerhin. Hat Hertha nicht so oft, das aber... Das
dürfte viermal so viel sein wie der Schnitt letztes Jahr, oder? In etwa.
Ja, Babelsberg hat natürlich auch keine Babelsberg hat keine weite Anreise und die sind auch mit einem relativ stabilen Mob da hingekommen. Aber klar, auch da war der ein oder andere, die ein oder andere Interessentin mit dabei, um den Unvermeidlichen zu sehen. Ich drücke mich jetzt auch um dieses Thema. Ich überlasse das dann gerne Nils. Ja, ich möchte mich hier über Fußball unterhalten. Und meine Bewertung dieses Spiels ist schmeichelhafter Sieg für Babelsberg. Ich bleibe dabei. Viele Chancen für Hertha. Und auch da bleibt es dabei. Das ist eben genau das. Da kommen jetzt ganz viele Junge hoch in den Männerfußball und wissen, was sie mit dem Ball machen müssen, aber vor dem Tor wissen sie irgendwie nicht mehr so richtig, was sie damit machen müssen. Also es gab wirklich viele Chancen, haben den nicht im Tor untergebracht. Babelsberg war abgezockter. Das Spiel hätte eigentlich unentschieden ausgehen müssen, finde ich. Ist aber auch okay. Ich missgönne das Babelsberg jetzt nicht unbedingt. Sollen sie mal bei Hertha gewinnen. Und aber das war ein unspektakuläres Spiel. Musst du erstmal ziehen dann auch als Babelsberg. Und Hertha zahlt Lehrgeld und ist dann wahrscheinlich rechtzeitig, wenn sie gegen uns spielen, sind sie dann so in der Liga angekommen, dass sie dann auch in der Lage sind, auch mal ein Tor zu schießen. Also die hatten grandiose Geschichten wie alleine vorm Tor nur noch Fuß hinhalten und das noch verstolpert. Also sowas passiert dann da halt auch. Also insofern darf das Spiel eigentlich nicht mit 3 Punkten für Babelsberg enden.
Ja, darf ich über Nicht-Fußball-Themen reden?
Wir können gleich über das Freundschaftsspiel gegen Delay Sports sprechen, was Hertha 2 zieht. Ja, mach gerne.
Das meinte ich nicht. Ich hatte das Spiel so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Ich habe, also insbesondere zur Halbzeit habe ich nicht mehr so viel mitbekommen. In der ersten Halbzeit habe ich auf jeden Fall eine sehr gute Hertha 2-Mannschaft gesehen, wie eigentlich auch schon an ihrem ersten Spieler beim Ortsrivalen. Das sah spielerisch wie üblich bei den Hertha-Bubis eben sehr gut aus. Aber dann ist relativ kurz vor der Halbzeit dieser katastrophale Slapstick-Rückpass vom Trainersohn Maurice Čović. Und Dominik Engartier macht dann das 1-0, wo auch Keeper Philipp Sprint so halbschlau aussieht, weil er dem Ball nicht entgegengeht und einfach irgendwie in der
Pampa rutscht. Langsam.
Er hat eben nicht seinen Nachnamen angezogen, weißt du?
Nee. Ja, jokes with names, ja, er weiß, geht nicht, sorry.
Dann kann dann irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit der Großeste, auf den alle gewartet haben, Nader El-Jandawi, der als einziger Spieler wahrscheinlich mehr Trikots verkauft hat, als er jemals Spiele machen würde in der Regionalliga, ist eigentlich auch weitestgehend blass geblieben. Er hat ein paar Bälle bekommen, ein paar Dribblings gemacht, aber auch wie gesagt, er ist halt noch nicht fit. Aber jetzt das, was man sich von ihm erhofft hatte, hat er, glaube ich, noch nicht gezeigt. Man erhofft sich ja von ihm anscheinend auch so eine kleine Leaderrolle, weil er eigentlich der Kapitän ist. Ja, unterm Strich, wie Bastian schon gesagt hat, hätte er eigentlich einen Punkt verdient gehabt. Aber wie das eben so ist, meistens in der Hinrunde der zweiten Mannschaften haben sie sich eben nicht belohnt. Und dann blieb es beim 0-1 Auswärtssieg in der Tabellenführung für den sympathischen SV Babelsberg.
Ja, ich würde ja mal fix behaupten, dass Nader El-Jandawi schon mehr gezeigt hat, als er sich von ihm erwartet hat, aber das Thema machen wir jetzt einfach nicht nochmal auf.
Ich meine sportlich.
Ja. Ich würde dann mal hier zum anderen Freitagsspiel überleiten, denn der Ortsrivale holt einen Punkt im Jahn-Sportpark bei Viktoria Berlin vor, weiß nicht, 50 Zuschauern, wie viel waren da?
Ja, also viel mehr Gästefans waren, glaube ich, nicht da. 965 Fans waren im Stadion, Fans, Interessierte, wie auch immer. Und es gab einmal so eine, also ich sage mal so eine erbärmliche Kamerafahrt über den Gästeblock mit der aktiven Fanszene, keine Ahnung, aber es war nicht, da war nicht so viel los. Aber ganz ehrlich, das Spiel hatte was. Beide Mannschaften fußballerisch, spielerisch auf einem ganz guten Niveau unterwegs. Und Viktoria ist ja immer noch so eine Unbekannte. Und vom Spielverlauf her, Viktoria geht in Führung, dann wird das Spiel gedreht und dann gleicht aber Viktoria nochmal aus. Das ist, denke ich, auch leistungsgerecht. Und wo ich mich aber wirklich immer wieder frage, ist, natürlich hat auch Jamal Siane, Derby-Sieger, hat natürlich auch mal wieder getroffen. Und was ich mich bei ihm immer frage, aber das ist auch wie bei Beck oder so, auch bei Daniel Frahn, das sieht manchmal so einfach aus, dass man das nicht besser verteidigen kann. Da werden Halbfeldbälle gespielt, der rennt hinter die Kette und dann macht
er. Das ist meiner für die wichtigen Tore halt.
Ja, macht der Kopfball rein und dann ist das Ding drin. Und irgendwie weißt du nicht so richtig, wieso das jetzt fällt. Und
am Ende gewinnt Chemie.
Am Ende gewinnt Chemie, genau. Ja, aber ganz ehrlich, also ohne zu frotzeln, klar, so auf den Rängen war es ein bisschen bescheiden. Auf dem Platz sah es ganz gut aus und wahrscheinlich können beide auch mit dem Unentschieden ganz gut leben.
Kann ich mich auch noch anschließen.
Schließe ich auch an. Okay, gut. Nachdem ich letzte Woche ja dafür angegangen wurde, dass ich den dreifachen deutschen Meister so positiv gelobt hatte, nachdem ich mir angeguckt habe, habe ich diese Woche nicht gesehen, aber wenn jetzt ihr beide auch hier einstimmt, dann viel Spaß mit Christian. Der wird sich zurechtstutzen.
Ja, bitte, gerne. Ich habe aber auch schon 5 Mannschaften gesehen, die mindestens genauso gut oder besser sind. Insofern bin ich da jetzt ganz entspannt.
Tja, dann.
Ein Spiel haben wir noch.
Das haben wir uns auch gespart. Denn der Top-Favorit auf den Meistertitel gewinnt sein erstes Spiel mit 3:0 im Brandenburg-Derby. Es ist kein Derby, ne? Das ist ja nicht größer, als es ist. Energie Cottbus gewinnt 3:0 gegen Luckenwalde.
Was für ein schräges Spiel, muss man dazu sagen. Ich glaube, es ist eines der schrägsten Spiele des Spieltags gewesen.
Ich würde noch ganz kurz einen Satz vorher wegschieben. Also kurz um das, weil das ist das erste Spiel in der Saison war, wo eine 4 vorne stand. Bei den Zuschauerzahlen. Und jetzt kann gerne Bastian übernehmen.
4031 ZuschauerInnen in Cottbus, also.
Muss man da drin in Cottbus?
Zuschauertabelle sieht jetzt so aus, dass Cottbus auf 1 ist, Chemie auf 2. Und dahinter gibt es ein ganz dichtes Verfolgerfeld, viele Mannschaften über 3000. Schon ganz interessant. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt. Ich denke, bei dem einen oder anderen wird so die Anfangseuphorie abfallen. Cottbus performt aber so ein bisschen unter, weil, ich habe das mal rausgesucht, da gibt es so fast eine Parallelität der Entwicklung. Die haben ja vor einem Jahr auch sehr früh gegen Luckenwalde zu Hause gespielt, damals unter Pandemiebedingungen sogar. Es war der zweite Spieltag. Jetzt war es ja auch der zweite Spieltag. Whatever. Auf jeden Fall gegen Luckenwalde zu Hause. Und damals waren 4.600 da. Und jetzt 4.000, also es sind irgendwie 600 verloren gegangen, kann am Wetter liegen, kann an den Ferien liegen und so weiter. Damals waren aber auch Ferien, glaube ich.
Kann auch daran liegen, dass letztes Mal das erste Spiel mit Zuschauern seit ewig war. Ja.
Genau, ja, aber ganz klar, ich meine, Cottbus hatte über 4.000 im Schnitt im vergangenen Jahr. Also die Zahl jetzt zum Heimauftakt ist schon enttäuschend, glaube ich, für die, muss man ganz ehrlich sagen. Und sicherlich klar, blöder Gegner und so. Kennen wir alles. Und aber zum Spiel. Cottbus geht recht früh durch, mehr oder weniger geschenkte Tore, 2:0 in Führung. Und dann sieht man eigentlich nur noch Luckenwalde spielen. Nur noch Luckenwalde, Luckenwalde, Luckenwalde. Und die schießen aber irgendwie das Tor nicht. So richtig klar ist es wirklich nicht. Also ich kann die überhaupt nicht fassen. Und also ich kann die nicht einfangen, ich kann die nicht verorten oder kategorisieren. Das ist mir völlig unklar. Nicht nur in diesem Spiel, sondern allgemein so. Und denn machen sie doch 1, das wird dann aber auch wegen Abseits zu Unrecht nicht gegeben. Es wäre das 1:2 gewesen. Da hätten sie dann natürlich nochmal rankommen können und das Spiel drehen können. Allerdings macht dann auf der anderen Seite der eingewechselte Tim Heike, Neuzugang aus Halberstadt, wo ich mir sage, okay, krass, der sitzt in Cottbus auf der Bank. Cooler Typ, guter Spieler. Den bringen die halt von der Bank, der macht dann das entscheidende dritte Tor. Also deshalb habe ich vorhin so gemeint, echt schräges Spiel. Cottbus hat über weite Strecken gar nichts fürs Spiel gemacht. Danach gab es auch ein riesen Donnerwetter von Wollitz. Der hat im Prinzip so eine Ansage gemacht wie Miro bei uns damals nach dem zweiten Spieltag. Da gab es ja auch, wir hatten das Thema ja vorhin schon, nicht nur Bella hat da was gesagt, sondern eben auch Miro. Und Wollitz hat dann so gesagt, ja, bei uns herrscht Selbstzufriedenheit und viel zu gute Laune, ist zu wenig Biss. Und mit dem ersten Zweikampf löst sich diese gute Laune dann in Wohlgefallen auf. Und dann gewinnst du halt nichts mehr auf dem Platz. Also der hat... Klar, wir kennen ihn ja, ne? Aber der hat schon Tacheles geredet. Ich denke, das war auch angebracht nach diesem Spiel. Weil so richtig, du siehst das Ergebnis 3-0 und denkst dir so, ah ja, alles klar. Und dann siehst du diese Bilder, völlig absurd. Ganz anderes Spiel gewesen.
Ich kann dir sogar noch ein bisschen mit Zahlen unterfüttern. Denn ich habe immer die BPro 11 Statistiken von Ostsport auf. Cottbus hat im ganzen Spiel 3-mal aufs Tor geschossen. Und Luckenwalde 5-mal. Und Ballbesitz 60% gegen 40 für Cottbus in einem Heimspiel gegen Luckenwalde. Ja, Ecken hatte 4-3 für Cottbus. Also auch so eine Zweikampfquote pro Luckenwalde. Das ist gerade, ob du es beschreibst. Also Luckenwalde war in den Zweikämpfen besser. Ja, man liest 3-0 und wenn du das erzählst, und ich habe auch diese Überschrift heute mit Wallis gelesen und man sich die Statistiken anguckt. Ja, also klar, cool. Und dann haben sie halt 3-0 ein Halbspieldebüt gewonnen und das ist erstmal, steht in den Büchern, aber in Stimmung, Cottbus, so ist, hat oder Nils, hast du das? Also wenn ich das sage, die haben 3-mal aufs Tor geschossen, überrascht dich das oder sah das anders aus in den Zusammenfassungen, die du gesehen hast?
Nö, also ähnlich wie Babelsberg, sehr effektiv. Da gab es auch eine Zusammenfassung kaum noch Raum für Szenen, die keine Tore waren. Interessant war, dass beide Mannschaften mit ihren Ersatzkeepern spielen mussten, da beide Stammtöter verletzt, krank, wie auch immer waren. Es war jetzt kein Torwartpatzer von Luckenwalde, aber der Nikolas Tix, der an der Akademie von RB Leipzig ausgebildet wurde, sah dann vielleicht doch etwas unglücklicher aus, als es ein André Thomas mit seinen 40 Jahren und seinen 900 Jahren Erfahrung bei Luckenwalde sonst ausstrahlt. Ich weiß ja schon wieder,
klären, was er Gänsel, ja. Also, ja. Ein Hottag nach dem anderen hier von jetzt.
Also ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt auf den nächsten Freitag. Ich kann Luckenwalde auch nicht so wirklich einschätzen. Die ersten beiden Spieltage waren, ja, man kann sicherlich einiges drauf ableiten. Ich glaube, Miro hat auch einen ganz guten Plan. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Spiel, was wir eigentlich fast schon gewinnen müssen. Zumindest von Selbstverständnis her. Und daher finde ich das wirklich sehr, sehr interessant, wird ein sehr interessantes Spiel am Freitagabend werden. Und ich kann Luckenwalde wirklich nicht einschätzen. Was mir letztlich Angst macht, aber auch mich ein bisschen beruhigt, dass ich da keine großen Erwartungen hege.
Die sind nicht zu greifen, aber wichtig ist, du hast es gesagt, André Thoms wird sehr wahrscheinlich auch gegen uns fehlen. So habe ich das verstanden, weil das ein bisschen, das klang auch wie ein Muskelfaserriss oder so. Also klang ein bisschen ernsthafter.
Ja, sowas.
Das wird nicht innerhalb von 5 Tagen jetzt wieder gut. Und noch wichtiger eigentlich fast, der etatmäßige Nummer 1 Innenverteidiger Stefan Rankic ist mit Gelb-Rot vom Platz geflogen in Cottbus. Der wird denen auch fehlen. Ist schon eine Schwächung, denke ich. Ja, auf sowas muss man ja auch schauen. Ansonsten, um diesen Satz noch zu Ende zu bringen, den ich vorhin so aufgemacht habe, mit Ich kann die wirklich nicht greifen, nicht fassen, weil die spielen so einen ganz seltsamen Hurra-Fußball. Die sind spielerisch ganz gut. Die haben es halt wirklich auch mal drauf, irgendwie, die ballern dir in dem einen Spiel dann 5 Tore rein und dann passiert aber sowas wie ein Cottbus. Aber ich bin irgendwie auch sicher, dass ihnen das 2-mal hintereinander eben nicht passieren wird und dass die gegen uns dann wieder anders auftreten. Ja, insofern, Luckenwalde ist eine echte Wundertüte. Die sind richtig. Die sind ein bisschen eklig für uns. Wir tun uns mit denen traditionell schwer. Bin sehr gespannt. Es scheint, und eine letzte Anmerkung noch, es scheint aber auch so, als ob Daniel Becker, der ja auch sehr torgefährlich ist als Mittelfeldspieler, auch schon 35 Jahre alt ist, aber der scheint auch immer noch verletzt zu sein, beziehungsweise hat jetzt noch keinen Einsatz in dieser Saison, stand, glaube ich, nur einmal im Kader. Also die haben das ein oder andere Personalproblem aktuell.
Bin auch gespannt und also was du gerade beschreibst, also vor allem die ganzen Alterszahlen, also es ist ja quasi so, dass Luckenwalde neben uns der Verein ist, der die allerwenigsten Abgänge und Zugänge hatte, also quasi sagen im Kern zusammengeblieben ist. Nur wenn dann quasi sagen der 40-jährige Torhüter ausfällt und der 35-jährige Mittelspieler und da quasi sagen, also ja, dann macht mir das gerade eigentlich was, also jetzt No offense gegen diese verletzten Spieler, man sieht das ja alles nicht, aber ein bisschen zuversichtlich, denn wenn da halt einfach so, ja, wenn man vielleicht verpasst hat, die ja dann doch mal den Umbruch zu schaffen und ein paar Spieler anders in den Verein zu integrieren oder halt einfach mal zu sagen, okay, es reicht jetzt, ganz zuversichtlich. Und einen Gedanken hatte ich auf jeden Fall auch gerade noch bei der Beschreibung, also beziehungsweise Bastian, das hast du auch geschrieben vorhin mit, ja, die liegen uns halt sonst immer nicht. Ich denke mir halt so mittlerweile, okay, also von den, also wir hatten das ja auch nach dem letzten Spiel in Luckenwalde, da haben wir kurz danach mit Stefan Caro die Folge aufgenommen, der dann auch so meinte, okay, das ist dann auch relativ schnell im Kopf wieder, diese ganzen Spiele, die man da hat, einfach immer mit 0-5 in der Oberliga und das unter die Räder gekommen ist. Und wie beschissen Chemie halt oft gegen Luckenwalde aussah, nur wie viele von diesen Spielern stehen denn noch im Kader, die sich an das 0-5 in Luckenwalde in der Oberliga erinnern? Alex Buri. Punkt, oder?
Benny Schmidt.
Ja, gut, aber Benny Schmidt spielt ja gerade nicht. Also, von daher, vielleicht ist es auch mal Zeit, die Nemesis zu besiegen und die Geister abzuschütteln und die großen Phrasen hier rauszuhauen.
Das habe ich in der Prediction-Folge gesagt.
Ja, na dann. Ich finde das, gut. Ich möchte aber nochmal mahnende Worte an alle, die es mit Chemie halten oder die für Chemie auflaufen, richten. Im vergangenen Jahr haben wir zu Hause 1-2 gegen die verloren und im Auswärtsspiel 5-3 musste Bälle 5-mal hinter sich greifen. Kann nur besser werden. Das kann nur besser werden am Freitag in Luckenwalde.
Und selbst wenn wir da wieder verlieren, was ich natürlich nicht hoffe, aber es ist halt ein fucking Freitagsspiel, wo Bälle wahrscheinlich der Support nicht allzu groß wird, wo auch die Leute von uns eine weite Anreise vor sich haben, Urlaub nehmen müssen oder vielleicht morgens noch arbeiten. Alles nicht so ideal von der Planung her, aber gut, ja, muss man halt durch. Ja, also ich würde jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, wenn wir am Freitag auch verlieren und dann mit 0 Punkten nach 3 Spielen da stehen. Weil gibt's auch andere Meinungen zu, weiß ich ganz genau, aber ich bin da jetzt noch nicht derjenige, der sagt, okay, ja gut, jetzt rutschen wir sofort in den Abstiegskampf, wenn wir die ersten 3 Spiele verlieren, weil wir erstmal unten stehen sollten.
Ich finde, ein Punkt wäre schon ganz gut und wäre auch wichtig. Ich fände es wirklich wichtig, da nicht zu verlieren. Hier spielt ja jetzt der 14. gegen den 15., wobei der 14. schon einen Punkt hat. In der 15. Wir hat noch keinen Punkt bislang. Wir brauchen irgendwie auch ein Erfolgserlebnis. Und ja, das ist, Nils hat es vorhin gesagt, jetzt geht die Saison irgendwie so richtig los, weil wir jetzt 2 gute Gegner hatten, wo wir genau wussten, okay, die sind nominell besser besetzt. Jetzt bei Luckenwalde würde ich sagen, mit denen sind wir mindestens auf Augenhöhe und ich denke, an guten Tagen sind wir auch besser. Und sollten wir die auch einstecken können? Deshalb, ja, würde ich sehr ungern da mit leeren Händen wieder nach Hause fahren.
Stimmt, und ich würde auch besser also weitergehen als du und sagen, wir sind das klar bessere Team. So, nominell. Und aber es ist ein Auswärtsspiel am Freitagabend und es ist Luckenwalde. Aber also, denk, wenn du jetzt so auf deren Kader guckst, auf unseren Kader, und also, weiß nicht, woher du die hernimmst, dass die auf Augenhöhe oder besser sind als wir, to be honest, aber.
Luckenwalde hat seine eigenen Gesetze.
Das ist schwer. Die sind, also ganz ehrlich, die sind, finde ich, so wirklich so schwer zu greifen. Und noch ein Satz dazu, wir haben dort noch nie gewonnen. Noch nie gewonnen. Selbst in dieser Saison 2017, 2018, wo Luckenwalde sang- und klanglos mit 7 Punkten oder sowas als Tabellenletzter abgestiegen ist, selbst da haben wir, als es für uns natürlich noch um den Klassenerhalt ging und Luckenwalde war schon klar, sie runtergehen, 24. Spieltag damals, haben wir wirklich nur 1-1 in Luckenwalde gespielt. Ja. Selbst das war so ein bisschen deprimierend. Und also die Auswärtsauftritte dort waren immer deprimierend durch die Bank. Zu Hause haben wir auch mal gewonnen. Aber ja, es ist schon ein Ding. Aber bleiben wir optimistisch, versuchen wir das Unmögliche.
Ey, das ist heute
aber eine
Phrasenrunde.
Wir haben immer dort verloren, weil ich nämlich nie bei einem Auswärtsspiel gegen Luckenwalde da war und diesen Freitag werde ich da sein und deswegen werden wir gewinnen.
Sehr gut, das freut mich.
2-0.
Ja, ist auch schwer, das jetzt quasi sagen, du im Gottkomplex kriegst hier kurz vor Ende der Folge.
So musst du es dann aber bitte auch bei Kicktipp eintragen. Das ist jetzt der verpflichtende
Tipp. Das mache ich.
Gut, Jungs. Machen wir einen Deckel auf dieses Rasenfeuerwerk einer Folge und machen noch Medientipps. Und wenn sich Bastian fragend umguckt und wahrscheinlich wieder gleich hier irgendwelche SMS an irgendjemanden schreibt, ob er ihm einen Medientipp geben kann, fange ich aber
mal an. Du hast es schon gemacht.
Und bin heute auch nicht so ganz mega kreativ, aber ich hatte die letzten Tage ganz viel Sport geguckt, denn es laufen gerade in München die European Championships. Das sind in 9 verschiedenen Sportarten Europameisterschaften, die da in einem kleinen, also ja, rund um den Olympiapark ausgetragen werden. Mit so einem, ja, wie ich finde, ganz coolen Konzept. Also quasi sagen, so ein kleines, ja, Mini-Olympia gedachtes. Man packt auf das alte Olympiagelände, baut das ein bisschen aus. Ja, Klettern, Triathlon, Bahnradsport, Straßenradsport, Leichtathletik, Tischtennis, Beachvolleyball, und ganz viele Sachen. Die ARD und das ZDF, also die Öffentlich-Rechtlichen, arbeiten das, wie sie das oft können und tun und gut tun, sehr auf. Also ich gucke auch nur, quasi sagen, Konferenzen, keine Einzelstreams, weil das so ein witziges Hin- und Hergespringe zwischen Sportarten ist, die mich sonst eigentlich immer nicht so ganz mega krass interessieren. Also fast alle kann man sich, wenn man die Tage mal ein bisschen Zeit hat, einfach angucken. Läuft eigentlich von früh bis spät im abwechselnd ARD und ZDF European Championships in München. Ist ganz cool anzugucken und auch krass, was es für ein Feedback bekommt. Also das alles voll mit Menschen, die sich da ihren Sommer in München verschönern, indem sie ein bisschen Sport gucken. Kann man auch von zu Hause aus machen. Ein Medientipp. Hast du jetzt was, Bastian, oder soll ich nochmal Nils abgeben? Mann?
Ich habe die ganze Zeit schon was gehabt. Ich wusste das jetzt aber, um das hier auch fehlerfrei vortragen zu können, nochmal nachschauen. Ich möchte euch entführen in das Jahr 1967. Und jetzt kommt's, wenn ihr an das Wort Trikotwerbung im deutschen Fußball denkt, dann denkt ihr alle immer nur an Eintracht Braunschweig. Na, Jonas schüttelt schon den Kopf, dann sag mal bitte, an wen ihr jetzt denkt.
Was, FC Homburg? Es war auf jeden Fall nicht Braunschweig.
So, ich weiß nicht, wie gut, ich weiß sehr genau, wie schlecht deine Geografiekenntnisse sind, weil jenseits des Harzes wird es da schnell düster bei dir. Deshalb kann ich dir jetzt sagen, dass das erste Mal Trikotwerbung, und da verlasse ich mich jetzt auf die RechercheurInnen von Deutschlandfunk Nova, die in der Reihe Eine Stunde History das Thema letztens beleuchtet haben, sehr interessant. 1967 die erste Trikotwerbung, und zwar bei Wormatia Worms.
Wer das ist knapp daneben, es ist ganz knapp daneben.
Ja, komm. Homburg ist im Saarland und Worms ist irgendwo in
Rheinland-Pfalz.
Ja, komm. Aber das ist durchaus interessant, weil da wird natürlich zurückgeblickt auf diese Zeit. Wie war das damals? Also ein paar Jahre vor Braunschweig mit Jägermeister. Und es wird aber noch ein aktueller Bezug hergestellt in dieser Folge. Und zwar geht es am Ende eben auch darum, was die Investmentgruppe um Lars Windhorst oder Lars Windhorsts Investmentgruppe bei der Hertha da so macht und sucht und so weiter. Also ganz schön der Bogen gespannt, quasi vom ersten Sponsor, Trikotsponsor hin zum heutigen Investorenfußball. Deshalb lege ich euch das ans Herz.
Ich soll noch kurz also erwähnen, also das Braunschweig ist, gilt immer als der erste Trikotsponsor, das nicht stimmt, das war ich schon eine Weile, aber ich kam auch gerade auf Homburg falscherweise, weil es nämlich auch in dem Zeitspielmagazin, was ich letzte Woche empfohlen hatte, auch darum ging, dass zur gleichen Zeit, als Wormatia Worms, die es halt waren, da mit dem Trikotsponsor aufkam, es auch noch Überlegungen gab. Also ich glaube, das war auch in Braunschweig eine Überlegung, aber auch woanders, in den 60er, 70er Jahren, einen Sponsornamen einzuführen, weil es in Österreich legal wurde und in der Bundesliga nicht. Deswegen hatte ich letzte Woche erst drüber gelesen, aber das war jetzt nur so eine Randnotiz, um nochmal das Zeitspielmagazin von letzter Woche zu pushen, und ich gebe weiter an Nils.
Ich habe wieder einen Medientipp, der nichts mit Fußball zu tun hat, und zwar eine Dokumentation auf Netflix, eine dreiteilige Dokumentation, und zwar die heißt Woodstock 99. Da geht es um ein Woodstock-Festival, was ein bisschen remastered wurde, und zwar im Jahr 1999 in New York. Und zwar wollten die Veranstalter statt den ursprünglichen Woodstock-Werten wie Frieden und Liebe und Blumen alles alles ein wenig mehr kapitalisieren. Da hat dann mal eine Flasche Wasser plötzlich $8 gekostet bei 40 Grad in der Sonne. Und jeder Tag, also Freitag bis Sonntag, hat jeder Tag eine eigene Folge bekommen. Man kann halt praktisch wirklich sehen, wie dieses Festival in Anarchie abgedriftet ist und wirklich richtig, richtig crazy Sachen da passiert sind. Also das kann man sich heute in der Form Gott sei Dank auch nicht mehr vorstellen. Es gibt da viele Triggerpunkte, lest euch früher durch, falls ihr da irgendwie anfällig seid. Aber es ist eine, also es hat mich wirklich sehr, sehr entertained, gerade weil ich halt auch aus der Zeit danach komme. Also wirklich sehr, sehr große Empfehlung auf Netflix, Woodstock 99.
Ja, danke dir jetzt. Wir hören uns nächste Woche. Ein Schwerpunktthema. Denn wir sprechen nächste Woche mit Frauenteam, was ihr vergessen haben solltet. Und
wir sehen uns in Luckenwalde.
Mich leider nicht.
Den einen oder anderen, die eine oder andere.
Viel Spaß in Brandenburg. Und wir stellen uns online.
Nur die BSG.
Bleib stabil.